ARD.
Kann man gut lesen, wenn man zum Beispiel krank ist und sich nicht konzentrieren kann?
Sie necken sich und necken sich und necken sich und auf Seite 430, zack, bum, bonjour.
Ich fand es so herrlich, das zu lesen. Ich habe das so gerne gelesen. Das ist wirklich ein Buch für einen ganzen, entweder verregneten Sonntag oder einen schönen Sonntag auf dem Balkon. Das ist ja wohl grob in der Nähe.
Freiburg war für Katharina unten links.
Eat, read, sleep.
Daniel, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit dem Sommer bisher?
Also ich bin ja nicht so sonnensüchtig, also meteorologisch eine okaye 6. Eventmäßig, ich war gerade in Friedrichstadt, mega Wochenende, da gehe ich in Richtung 9. Und literarisch, da war einiges Schönes dabei. 7,5. Und du?
Oha, ja. Du hast ja schon mal direkt so unterteilt. Ich hatte jetzt wirklich nur so ans Wetter gedacht. Wettermäßig, alle meckern immer so. Ich sag mal so, letztes Jahr war es in Hamburg schlimmer mit dem Wetter.
Erinnere ich gar nicht mehr so.
Ja, doch, okay. Da war sehr, sehr viel Regen, sehr schlechtes Wetter. In diesem Jahr hatten wir ja immerhin schon ein paar nette Tage. Da ist man als Hamburger ja schon froh
drüber. Man ist einiges gewohnt.
Und literarisch einiges dabei. Sind das Sachen, die schon raus sind, über die man schon reden kann? Also was liest du jetzt gerade?
Ja, über ein Buch reden wir ja ganz am Ende dieses Podcasts. Das ist eine kleine Überraschung. Und dann, guck mal, habe ich sogar hier mitgebracht, das hast du mir ins Studio mitgebracht, von Benjamin Myers, Hashtag offene See. Der hat ja ein neues Buch geschrieben, Cuddy. Und das geht, das lese ich jetzt gerade, es geht um St. Cuthbert. Das ist so der angelsächsische Heilige, ein ehemaliger Mönch. Und die Geschichte rund um die Kathedrale, in der sein Grab sich befindet. Und das liest sich irgendwie ganz toll. Das ist ein bisschen anders, ganz anders als Offene See. Ist so ein bisschen High-End-Literatur, auch so mit lyrischen Elementen und so.
Ja.
Und ganz vielen historischen Einsprengseln, also historische Quellen und Zitate. Ein ganz anderer Benjamin Myers Sound mal. Interessant.
Bis wohin bist du gekommen schon?
Ich bin jetzt auf Seite, guck mal hier, ich bin noch im ersten Drittel. Schau mal, Bändchen ist dann noch im ersten Drittel.
Oh ja, ganz am Anfang. Da kann man ja noch nicht sagen, ob das Eat, Read, Sleep Material wird.
Ne? Noch nicht ganz, nein, das ist zu früh.
Das ist noch zu früh.
Hast du denn schon Eat, Read, Sleep Material gesichtet?
Ja, auch nicht so richtig. Also ich bin ganz froh, dass wir jetzt demnächst noch mal ein paar Wochen haben zum Lesen, bevor wir wieder neue Sachen mitbringen. Ich habe jetzt am Wochenende ein Buch gelesen, Haus aus Wind. Das spielt so in so einer weiblichen Surfer-Szene in Portugal. Da war sehr viel Schönes dabei. Ich muss noch mal überlegen, ob ich das mal mitbringe. Ich fand nicht alles gut, aber es ist ein Debütroman. Und wie die Autorin schreibt, ist schon sehr vielversprechend. Also müssen wir mal gucken. Hast du denn eigentlich, wir haben ja schon oft darüber geredet, über so, dass du am offenen Balkon liest im Sommer. Hast du noch andere Leserituale? Also liest du zum Beispiel im Park?
Im Park ganz selten, habe ich früher mal gedacht, aber ich lese ganz gern. Das ist fast schon, aber dazu finde ich gar nicht so die Zeit und die Gelegenheit, so im Café. Ich fahre dann oft auf dem Weg zur Arbeit noch an Cafés vorbei und sage, da würde ich jetzt gerne sitzen mit dem Buch in der Hand. Das schaffe ich aber tatsächlich im Tagesablauf nicht. Und abends auf dem Sofa, das kann man eher in den Tagesablauf integrieren.
Also es ist nur so ein theoretisches Leseritual. Ich mache ja im Sommer eigentlich immer, wenn es meine Zeit erlaubt, und das passiert tatsächlich öfter, als man denkt, dass ich abends, wenn auf meinem Balkon keine Sonne mehr ist, das ist so ab 17, 17.30 Uhr, mit meinem Buch nochmal rausgehe und mich da so in meiner Hut hinsetze, wo noch Sonne ist. Und wenn ich Glück habe, ist das eine Bank.
Also draußen? So.
Ja, draußen. Wenn ich Glück habe, ist das eine Bank. Wenn ich Pech habe, ist die Bank besetzt. Und dann setze ich mich einfach auf so eine Treppenstufe von so einem Laden, der dann schon zu hat.
Das ist ja wild romantisch.
Ja, ist ein kleines bisschen unbequem.
Naja.
Aber lustigerweise geht
Romantik ist manchmal unbequem.
Ach so, das ist ja auch ein großes Wort. Romantik ist manchmal unbequem. Ich habe schon zweimal unsere Buchhändlerin da getroffen, beziehungsweise sie hat mich da gesehen und dann unterhalten wir uns immer kurz, was wir gerade so lesen.
Sehr toll.
Das ist lustig, oder?
Ja, das ist euer Podcast, bei dem große Worte einfach mal so rausgehauen werden. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, willkommen. Wir freuen uns, dass unsere Community immer größer wird. Ja, und wir, das sind Daniel Kaiser.
Und Katharina Marenholz.
Und wir lieben Bücher, schon mal wichtigste Voraussetzung. Außerdem beschäftigen wir uns als Kulturredakteure beim NDR schon lange beruflich mit Literatur. Also Rezensionen, Interviews und so. Und in unserem Podcast Eat, Read, Sleep, da erzählen wir von unseren Erlebnissen, empfehlen uns oft gegenseitig Bücher und diskutieren dann leidenschaftlich drüber.
Genau, Leseerlebnisse gerade schon gehabt. Und das hier ist unsere dritte Sommerfolge. Wir haben uns ja gegen eine Sommerpause entschieden. Stattdessen nehmen wir euch nochmal mit auf unsere große Eat, Read, Sleep Tour. Durch ganz Deutschland sind wir da wirklich gereist im Juni. Schon wieder ein paar Wochen her jetzt. Stimmt. Mensch, Wahnsinn. Jede Show stand unter einem Motto und wir haben uns da Themen vorgenommen, die sich viele Hörerinnen und Hörer auch schon lange gewünscht hatten. Meeresbücher zum Beispiel, Biografien und Krimis. Krimis gehen ja immer wieder.
Immer wieder, genau. Es Dauerbrenner.
Dauerbrenner als Motto für eine Eat, Read, Sleep-Folge. Und dann gab es noch so eine Art Wildcard vor.
Eine wunderbare Wildcard. Katharina und ich, wir waren ja zusammen in Freiburg, in Weinheim und in Münster. Und für diese drei Städte haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Das sollte nämlich ursprünglich gar keine Folge werden, die ihr hört, sondern wirklich nur eine Bühnenshow mit einem besonderen Rahmenprogramm. Und Katharina, Deko-Queen Marenholz, hat alles gegeben zum Thema Bridgerton. Das ist irre. Kennt ihr Bridgerton? Das sind ja Bücher, aber bekannt ist Bridgerton, glaube ich, vor allen Dingen durch die Netflix-Serie geworden.
Ich glaube auch. Also alle Fans der Bücher werden jetzt wahrscheinlich schreien und dann sagen, das stimmt nicht und protestieren. Aber zu mir ist es tatsächlich auch erst durch die Serie gedrungen.
Also so eine schmonzettige Adelsserie spielt in England vor bummelig 200 Jahren.
Zur Regency-Zeit. Das ist ja auch die Zeit von Jane Austen und da gibt es natürlich auch schon so eine literarische Verbindung. Also es hat schon sehr viel mit Literatur zu tun.
Und Herz reimt sich auf Schmerz und ein Kostümfeuerwerk im Buch und auch im Film. So ein bisschen Guilty Pleasure ist das schon.
Und als wir auf Tour waren, da ist ja gerade die dritte Staffel rausgekommen. Ja. Und da dachte ich, das wäre eigentlich nett so. Also es ist mir irgendwie so eingefallen, dachte ich so, das wäre irgendwie ein schönes Rahmenprogramm. Und dann bin ich so ein bisschen in so ein Deko-Rabbit-Hole gefallen und habe dann alles Mögliche organisiert. Tee, Geschirr.
Memory. Du hast ein Memory-Spiel, das haben wir auch gemacht. Du hast natürlich voll gewonnen. Es ging darum, bei diesem Memory-Spiel nicht die zwei gleiche Bilder aufzudecken, sondern die Paare zu finden bei Bridgerton.
Ja, das haben wir am Abend im Hotel zur Vorbereitung auf die Show gespielt. Und dann haben wir, du bist ja zum Glück auch total darauf eingegangen, als ich dir gesagt habe, du pass auf, wir müssen uns ein bisschen Bridgerton-mäßig kleiden und hast direkt den Zylinder aufgesetzt, den wir dir aus unserer Requisite besorgt haben.
Ja, es war Method Acting sozusagen so ein bisschen. Und als wir eingecheckt haben im Hotel in Freiburg, da sah die Rezeptionistin in meiner Hand so ein Bridgerton-Buch und hat gesagt, oh, ich bin total Fan. Und kurze Zeit später fragt sie, und Name? Und dann habe ich gesagt, Featherington. Und dann war sie schon dabei, das einzutippen. Und dann hat sie geschnallt, dass es ein Bridgerton-Gag war. Also war sehr lustig.
Das war so lustig. Das ist eigentlich fast mein Lieblingsmoment der ganzen Tour. Ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen. Daniel eiskalt Featherington gesagt. Und ich habe es auch erst gar nicht so richtig geschnallt. Und wie denn sie dann schon so tippte und dann so hochguckte und so stutzte. Es war so lustig. Und dann hattest du hier auch die schöne Idee, das war deine Idee, dass wir tanzend auf die Bühne gehen.
Ich verdrängt, dass es meine Idee war. Ja, wir haben zur Bridgerton-Musik sind wir schreitend und tanzend auf die Bühne gekommen. Also wir wären in der Serie gar nicht weiter aufgefallen, glaube ich. Das war wirklich sehr lustig.
Das war sehr lustig. Es war so ein improvisierter Regency-Tanz, Menuett oder was weiß ich, was die da tanzen. Es war schon sehr lustig. Und da haben wir natürlich auch so ein paar Fotos gepostet bei Instagram. Und dann habt ihr uns wirklich geschrieben, bitte, bitte können wir diese Folge auch hören mit Bridgerton. Wir möchten das so gerne im Podcast hören.
Here we go. Also gibt's diese Folge jetzt auch für euch mit den Highlights aus Freiburg, aus Weinheim und Münster. So eine Art Best-of. Also nicht wundern, wenn manche Stellen so ein bisschen anders, also unterschiedlich klingen. Es geht natürlich nicht nur um Bridgerton, wir hatten auch ziemlich viele andere Bücher dabei, also ernste und witzige, eher literarische oder auch leichtere, neue und auch einen All-Time-Favorite. Und wir haben dann auch noch so einen Bonus, also wirklich ein ganz tolles Interview mit einer ganz tollen Autorin, die uns total beeindruckt hat. Lasst euch da mal überraschen.
Oh, und auch diesmal gilt, bis zum Ende dranbleiben. Jawohl. Daniel hat es schon angedeutet am Anfang. Wir haben auch diesmal wieder Buchtipps on top für euch, wie in allen unseren extra langen Sommerfolgen. Und weil die möglichst so klingen sollen, wie ihr den Podcast gewohnt seid, geht es auch diesmal wieder los mit der literarischen Vorspeise, passend natürlich zum Bridgerton-Rahmenprogramm.
Die literarische Vorspeise.
So viel Zeit muss sein, dass wir noch mal ein bisschen in die Musik, ein bisschen in Stimmung kommen. Guck mal, Daniel, du hast ja immer gerne, dass ich dir Abläufe aufdrucke. Ich habe dir heute einen sehr schönen Ausdruck.
Sieht aus wie eine Speisekarte bei einem
königlichen Ball mit Familie Bridgerton.
Ja, Lady Whistledown Look und Speisekarte, da sind wir schon beim Thema. Ich habe heute etwas mitgebracht aus dem offiziellen Bridgerton-Kochbuch. Besser gesagt, es ist Bridgerton, der offizielle Guide, stilvoll Gast geben, wie in der britischen High Society. Allein schon. Möchtest du mal einen Blick reinwerfen? Diese goldene
Schrift. Viel Gold.
Ein absolutes Must-Have für Fans der Serie und der Bücher. Und wenn du mal reinblätterst, ganz schöne Fotos.
Aus der Serie, genau.
Ja, Fotos von aus der Serie. Und vor allem liebe ich ja sehr die Fotos vom Geschirr. Also fast noch mehr als die von den Gerichten. Und ja, es ist mehr als ein Kochbuch, es ist eben ein Guide. Stilvoll Gast geben wie in der britischen High Society, wer will es nicht? Dort lernt man unter anderem, wie man die Leute richtig einlädt. Ich glaube, das ist fast
die Kunst der Visitenkarte.
Ja, auch das. Wie man richtig Tee zubereitet, da hatten wir ja auch schon mehrere Versuche im Podcast. Dann Tanzetikette. Das hat ja schon mal sehr gut vorhin geklappt.
Haken ran.
Ja,
das ist
Haken
check.
Dran.
Super.
Die korrekte Anrede. Habe ich nochmal nachgelesen. Viscount ist ja, weißt du, was auf Deutsch ein Viscount
leider
ist?
Nicht, nein.
Ein Vizegraf. Ich weiß nicht, ob es das im deutschen Adel gibt, das glaube ich gar nicht.
Count, ja, Graf
Herr Vizegraf.
Count, genau,
Herr Vizegraf Kaiser, klingt doch beknackt, oder nicht?
Ja, das ist jetzt. Ja, Viscount.
Aber hingegen Viscount Kaiser. Earl ist Graf, Duke ist Herzog. Und wie redet man natürlich den Herzog an?
Heines, keine Ahnung.
Heines. Heines, no? Your Grace, sagen die doch immer, zum Duke of Hastings. So. Your Grace, Your Grace, Your
also
Grace.
Also ihr merkt schon, Katharina ist komplett eingetaucht in diese Welt.
Genau. Tolle Rezepte sind da drin, zum Beispiel herzogliche Stachelbeerpasteten, Speckkäsescones mit Charlotten-Portwein-Konfitüre oder auch Meeresfrüchteturm.
Ja, Daniel, da lief dir schon das Wasser im Munde zusammen, als ich das gesagt habe.
Ja, wir waren ja auch in den Tourtagen, muss man sagen, versorgungstechnisch und lebensmitteltechnisch eher so von der Hand in den Mund unterwegs. Ich glaube, in Freiburg hatten wir vorher so ein trockenes Sandwich aus dem Supermarkt.
Ja, sehr viel Essen war nicht.
Egal.
Aber du dachtest doch nicht wirklich, dass ich einen Meeresfrüchteturm von Hamburg nach Freiburg mitgebracht habe.
Sagen wir so, ich hätte es dir schon zugetraut.
Ich musste auf jeden Fall eine praktische Entscheidung treffen, denn ich musste ja die literarische Vorspeise schon fast eine Woche im Voraus zubereiten und habe mich dann für Zitronen-Mohn-Gebäck entschieden, also so kleine Plätzchen liebevoll in Blumenform ausgestochen.
Allerdings ohne Mohn.
Das ist richtig. Ich mag einfach gar keinen Mohn.
Nö, ist richtig.
Nö, ich mag keinen Mohn. Ich finde Mohn doof und ich weiß auch gar nicht, wie man den verarbeitet. Und dann dachte ich, was soll's. Zitronen-Mohn-Plätzchen ohne Mohn ist auch was ganz Besonderes.
Ja, und der Lesekreis Freiburg hatte für alle gebacken und es gab sogar eine vegane Version von Eva, die extra aus der Südpfalz angereist war. Also eine Menge Zitronenplätzchen ohne Mohn, Dynamik und Thermik in Freiburg und Münster.
Genau, die wurden dann da verteilt. Das ist ja bei unseren Shows immer so ein kleines Wabonspiel. Also man kommt und weiß nicht, ob man was abkriegt von der literarischen Vorspeise oder nicht. Das richtet sich immer nach der vorhandenen Logistik. Also wir hätten es nicht geschafft, für die 300 Leute da die Kekse zu backen. Aber der Lesekreis Freiburg hat uns so großartig unterstützt und dann hat jeder mindestens ein Plätzchen bekommen. Und dann mussten wir ja irgendwie die Kurve von diesem Style Guide und der ganzen Bridgerton Deko, also ich sag mal nur mal, ich saß auch die ganze Zeit in so Spitzenhandschuhen da.
Und du hast so eine Art Diadem.
Art Diadem im Grunde. Und wir hatten noch dieses schöne englische Geschirr, also das passte alles, aber wir mussten ja irgendwie wieder die Kurve kriegen zur Literatur. Ist ja schließlich ein Bücherpodcast. Und deswegen haben wir zur Vorbereitung nicht nur die Serie geguckt, sondern natürlich auch die Buchvorlage von Julia Quinn geprüft, so dass wir dann einen quasi wissenschaftlichen Serie-Buchvergleich anstellen konnten.
Ich habe ja gestern nochmal, also die neue Staffel, die vier Folgen wirklich nachts durchgesuchtet, bis um drei. Und das ist ja so, das ist so toll gefilmt, muss man wirklich anerkennend sagen. Man, wenn man einmal angefangen hat, ist wie eine Tüte Chips, man kann nicht aufhören. Und plötzlich ist es 3 Uhr nachts. Und man kann sich nicht satt sehen an diesem schmonzettigen Charme dieses Ganzen. An den Klamotten, an der Musik, an diesem liebevollen, ironischen und an diesem märchenhaften. Ich finde, das ist also ein Guilty Pleasure aus dem Bilderbuch. Bei Netflix ist das super umgesetzt. Und im Buch, finde ich, ist der Sound getroffen. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, das noch nicht verfilmt wird. Das kommt, glaube ich, erst dann.
Nächste Staffel. Also bitte nichts spoilern.
Nein. Es geht um Eloise, die spielt ja schon eine Rolle. Und die hat eine Brieffreundschaft mit einem gerade verwitweten Mann, mit Philipp. Und sie halten für möglich, dass sie einander heiraten könnten und treffen sich dann tatsächlich. Der Witwer hat aber zwei Kinder, die im Buch als Satansbraten beschrieben werden. Also die sind wirklich nicht sehr nett, haben alle Gouvernanten schon vertrieben. Und jetzt kommt Eloise und versucht, mit denen umzugehen. Und es scheint ja auch anfangen zu gelingen. Und das ist wirklich der Sound dieses Buches, korrespondiert mit der Serie ganz wunderbar, finde ich schon. Also es ist jetzt nicht, dass es völlig zwei unterschiedliche Produkte sind, sondern ich finde schon, dass sich das auf Augenhöhe begegnet.
Wir haben ja auch mal in die Community gefragt und da war dann als Reaktion alles dabei, von richtig schrecklich, also jetzt über die Bücher, schrieb Kirstin, sofort abgebrochen, schrieb Kathi. Nein. Und einige meinten, Groschenroman, aber unterhaltsam, wenn man sich drauf einlässt. Bis hin zu, habe ich gern gelesen, hat Janne geschrieben, und ich liebe die Bücher, hat Anni geschrieben. Und viele haben übrigens auch die Hörbücher gehört und sehr gelobt. Ich gehe mit Steffi, die schreibt, kann man gut lesen, wenn man zum Beispiel krank ist und sich nicht konzentrieren kann. Aber ehrlich gesagt ist es selbst für mich ein bisschen zu sehr Groschenroman. Und es ist, seien wir doch ehrlich, ganz schön High-End-Kitsch. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, aber was die Autorin schafft, ist, nach so einer mega kitschigen Stelle, sich dann doch immer nicht so richtig ganz ernst zu nehmen und dann irgendwie wieder so ein bisschen das ironisch zu brechen. Zum Beispiel, als es zwischen Penelope und Colin zum Äußersten kommt, sagt Colin zu ihr, ich habe mir diesen Augenblick 1000-mal vorgestellt, habe mir 100 verschiedene Brüste vorgestellt, alle wunderbar, begehrenswert und voll, aber nichts, ich wiederhole, nichts kommt der Wirklichkeit gleich. Oh, mehr fiel ihr dabei beim besten Willen nicht ein. Nach dem ersten Teil dachte ich so, oh Gott. Und dann schon so ein kleiner Witz dann noch hinten dran geschoben.
Also wir haben heute Bücher, in denen schlimmere Erotikszenen vorkommen, möchte ich mal schon mal
das
ganz deutlich
ankündigen. Ja, das können wir hier schon mal anteasen, genau.
Ich finde das aber Groschenroman, das klingt so ab, wenn er sich schon klar, dass es ein dass das nicht Dostojewski ist, aber ich fühlte mich da schon unterhalten und ich fühle mich doch relativ gesund und hatte trotzdem irgendwie Spaß dabei, weil, und das ist das Entscheidende, natürlich ist das ein bisschen schmonzettig und das ist kitschig, aber gut gemacht, der Kitsch, weil die Figuren irgendwie stimmen, weil man Spaß hat, mit denen mitzuleiden und weil die Situationen immer eine witzige Fallhöhe haben. Und deshalb habe ich das irgendwie auch gern gelesen. Und wie gesagt, also gleichermaßen, also ich würde es jetzt nicht so abtun, also ich kenne viel Unterhaltungsliteratur, die viel weniger gehaltvoll ist. Also gehaltvoll ist jetzt ein großes Wort. Aber, aber schon auch wirklich im besten Sinne unterhaltsam.
Ja, ja, absolut. Ich gucke lieber die Serie, als ich das Buch lese, weil ich es nicht wegen der Handlung oder weil sie, wenn die sich da so anschmachten, das spule ich auch vor. Das kann die nicht aushalten,
aber
wenn die da so...
Ach, da bist du ja ständig am Vorsprung. Also, in der Serie hast du natürlich noch ganz andere ironische Brechungen sozusagen auch noch mal drin und ganz andere märchenhafte Brechungen im Blick auf diverse Gesellschaft und so. Da hast du noch ganz andere Zuspitzungen auch mit den Klamotten. Das kommt ja in der Intensität gar nicht in den Büchern vor.
Ich guck's ja vor allem wegen der Häuser. Wegen der Häuser von außen und von innen. Das ist und wegen der Teegeschirr-Sachen. Und wegen des Essens, was sie da zeigen. Also so diese ganze Ausstattung, das finde ich so herrlich, diese Liebesgeschichten. Also gerade in der aktuellen Staffel, da gehe ich nicht so ganz mit, finde ich auch ein bisschen unglaubwürdig, dass die jetzt plötzlich nach 1000 Jahren...
1000-mal berührt.
Ja.
Klaus Lage hat schon davon gesungen und jetzt Bridgerton verfilmt es jetzt. Ich bin nicht bei dir. Also ich finde schon, das ist schon auf so eine Art, für Unterhaltungsliteratur ist das glaubwürdig.
Ja.
Ja.
Ich bin ja auch total dafür. Ich meine, sieh doch mal, was ich hier alles mitgebracht habe. Du siehst doch, ich bin voll drin. Die Ausstattung macht's und die Bücher sehen auch toll aus, also... Alles gut.
Also damit versucht es mal zu lesen, es lohnt. Das ist ja auch ein Schnapper, kostet 13 Euro das Buch.
Das ist ein Schnapper.
Das kann man mal schnappen. Und da kann man mal eintauchen, krank oder nicht, einen Nachmittag, liest man mal drin und ist mit Eloise auf so einem Gut und die Ausstattung, das stimmt schon, das ist schon unterhaltsam.
Ja, das passt schon. Ich muss jetzt aber noch ein ganz kleines Spiel machen, das habe ich bei Instagram gesehen. Und zwar, wir ermitteln jetzt mal deinen Bridgerton-Namen. Es ist so, erstens, Lord oder Lady, ist ja dann Lord. Dein zweiter Vorname?
Ich habe keinen zweiten Vornamen. Soll ich mal einen aussuchen?
Nee, dann musst du Daniel nehmen, hilft nichts. Das letzte Getränk, das du getrunken hast?
Fritz-Cola, zuckerfrei.
Ah ja, bleiben wir mal bei Fritz-Cola, sonst wird es zu lang. Ja. Und dann Ton am Ende. Also wir wären jetzt bei Lord, Daniel, Fritz-Cola, Ton, off. Und jetzt der Ort, in dem du zuletzt eingekauft hast?
Wo waren wir denn hier bei der Norma? Waren wir in Freiburg?
Und dann Schirr dranhängen.
Norma Schirr.
Ja, also Lord, Daniel, Fritz Cola Ton of Norma Schirr. Super, oder?
Angenehm. Ja, Katharina hieß an diesem Abend übrigens Lady Christina, also ein zweiter Vorname, habe ich gelernt. Mhm. Also Lady Christina Waterton of Normershire. Also du hast Wasser getrunken und hast bei der Norma eingekauft.
Ja, bei der Norma, ja. Da waren wir zusammen einkaufen. Ja. Einigermaßen exotisches Geschäft für uns gibt es gar nicht hier bei uns im Norden.
Nicht so richtig, nee.
Norma, ich weiß nicht, ob das so eine Art Lidl oder Netto ist, keine Ahnung. Und wir waren dann beide von Normersche, waren also quasi für diesen Abend verwandt. Das ist echt ein lustiges Spiel. Wir haben das dann jeden Abend gemacht und hatten an jedem Abend neue Namen, weil wir natürlich immer woanders eingekauft hatten und auch was anderes getrunken hatten vorher.
Genau, jeden Abend was anderes, aber einige Sachen müssen ja immer gleich bleiben im Podcast. Es soll eine Bestseller-Challenge geben. Und die Bestseller für die Sommerfolgen, die haben wir anders ermittelt. Also für die Krimi-Folge aus Berlin haben wir den neuen Jussi Adler-Olsen von der Bestsellerliste genommen. Und hier haben wir jetzt ein Buch von der BookTok-Bestsellerliste ausgelost und das war The Serpent and the Wings of Night von Carissa Broadbent. Das ist der erste Band einer neuen Fantasy-Reihe und den haben wir beide dann unabhängig voneinander gelesen.
Die Bestseller-Challenge.
Es geht um Vampire, es geht um Blutsauger, es geht um Erotik, es geht um Kämpfe auf Leben und Tod und es geht um Oraya. So wird man die aussprechen, ne? Oraya. Sie hat ein krasses Schicksal, denn sie lebt als Mensch in einer Vampirwelt. Denn als Kind überlebt sie offenbar als einzige ihrer Familie einen Vampirangriff auf ihre Heimat und wird vom Vampirkönig Vincent, so heißt er, adoptiert. Wie sie da als Kind um sich beißt und sich so wehrt, das hat ihm imponiert. Und er, der Obervampir, zieht sie dann als seine Adoptivtochter auf. Aber sie bleibt, sie fühlt das immer so, sie bleibt immer noch sowas wie Beute in dieser Vampirwelt. Und als junge Frau nimmt sie deshalb nun am Kejari, würde ich sagen, Kejari teil. Das ist so ein ganz grausamer Wettkampf zwischen Kriegern aus der Vampirwelt. Und warum macht sie das? Ja, der Sieger, die Siegerin dieses Wettkampfs darf sich etwas wünschen von Nyaxia, der Göttin des Todes. Und ihr Wunsch ist eigentlich, sie will Teil dieser Vampirwelt sein, das ist ihr Zuhause. Sie will keine Beute mehr sein. Und sie schlägt sich auch ganz gut in der ersten Runde, obwohl sie in Tüttelchen nur ein Mensch ist. Aber es ist wirklich ein Wettkampf auf Leben und Tod. Es fließt viel Blut. Und um zu überleben, um wirklich Chancen zu haben, muss sie sich verbünden. Und sie verbündet sich mit Ryan, ausgerechnet. Ein Gegenspieler aus einer konkurrierenden Familie. Das sind so ein bisschen Rebellen-Vibes, die damit spielen. Und ihr Vater Vincent, der Vampirkönig, hat nämlich damals Reins Familie ausgelöscht. Also ein bisschen Rache liegt da auch in der Luft. Rein ist so ein angry young man Typ. Wahnsinnig gut aussehen.
Natürlich.
Ganz tolle Vampirflügel hat er. Und diese Flügel sind natürlich auch, Achtung, erogene Zonen.
Natürlich.
Und sie ziehen dann gemeinsam in diesen Wettbewerb. Sie kommen sich näher, aber gewinnen und überleben kann am Ende nur einer oder eine. Und es ist eine Frage von Leben und Tod. Also Spannung, Katharina, Knistern, Erotik. Und es hat Zoom gemacht. Eigentlich alles dabei. Hast du Blut geleckt?
Schon wieder Klaus Lage. Ich möchte nicht, dass du nochmal Klaus Lage zitierst an dem weiteren Verlauf des Abends. Also, ich bin nicht so reingekommen wie in Fourth Wing, was wir ja zusammen gelesen haben für eine Folge im Februar. Das war ja auch Fantasy mit Drachen. Da hat es irgendwie nur so 20 Seiten gedauert und ich war sowas von in dieser Welt. Es ist ja immer so ein bisschen eine Überwindung, so ein Fantasy-Buch anzufangen. Ist das eine neue Welt, komische Namen, seltsame Leute, seltsame Kreaturen, undurchdringliche Gesetze, die man erst so nach und nach versteht. Aber bei Fourth Wing ging es viel schneller, hier dauerte es länger. Und dann, also ich weiß nicht, ich kenne mich im Vampir-Roman-Genre nicht so gut aus, aber ist das jetzt vielleicht das Genre Vampir-Gemetzel? Was da an Blut fließt und getrunken wird, Auf jeder zweiten Seite gibt es Tote, es gibt Blutlachen ohne Ende, eklige Beschreibungen von Wunden, andauernd wird Blut getrunken. Ja, ich meine, ist ein Vampirroman, klar, aber ich habe mich dann zwischendurch schon gefragt, muss das denn so explizit und andauernd sein? Zum Beispiel bei so einem Festgelage, nur mal um das zu illustrieren an einem Beispiel, Zitat, Unmengen an Blut. Schüsseln voll an jedem Platz auf jedem der Tische, Blut mit verschiedenen Aromen, Blut mit Alkohol, Blut in allen möglichen Darreichungsformen, zur Verfeinerung der Speisen in Karaffen in goldenen Schalen, überall Kelche voll in Reichweite. Boah, ist so eklig.
Ich habe ja auch gedacht, ich kann das 0, nix ernst nehmen, so ein Vampir-Fantasy. Dieser ganze bis zum Morgenrot-Hype ist total an mir vorbeigegangen. Ich habe da nichts von gelesen.
Da war ich dabei.
Ja, aber ich fand schon, wenn man mal drin ist, dann ist man drin. Also das sind schon so Momente als Mensch in der Vampirwelt. Ich möchte jetzt Metapher in den Raum rufen. Das ist natürlich auch, das ist ja ein Bild auch für was, möglicherweise.
Für?
Also Mensch, naja, dass man von Feinden umzingelt wird, dass man sich fremd fühlt in einer Welt. Darum geht es ja. Also hoffe ich, dass es gemeint ist. Als Mensch in der Vampirwelt, also die alle einen Bluthunger und einen Blutdurst haben. Und es gibt eine Szene, da lässt sie ja jemanden, ohne zu viel zu verraten, von ihrem Blut dann trinken, freiwillig. Und da verschmelzen dann Erotik und Blutsaugen miteinander. Also Eros und Thanatos. Erotik und Liebe und Tod. Und so habe ich ja Dracula irgendwie auch immer verstanden, dass das irgendwie ineinander fällt und zueinander fällt. Das ist natürlich ein bisschen cheesy, aber mein Gott, es ist ja nicht der Zauberberg. Und so verstehe ich eben auch Dracula. Das fand ich schon ganz schön geschrieben. Das war für mich so eine Page-Turner-Szene, diese Erotik-Szene.
Also diese, sind wir jetzt schon bei der Sexszene?
Nein.
In der Besprechung? Ah, nee.
Nein.
Aber
und ich fand auch interessant, dass die Vampire in Angst voreinander leben. Das fand ich auch spannend. Also, dass es irgendwie auch nicht safe ist, wenn du diese Eckzähne hast, sondern in der Familie bringen die sich auch gegenseitig um und ziehen sich da die Zähne. Und sehr schön fand ich, dass Vampire gar keinen Humor haben normalerweise, weil wenn man hunderte Jahre lebt, hunderte Lebensjahre ließen ihren Sinn für Humor verkümmern. Das fand ich dann wiederum auch ganz witzig. Also insgesamt fand ich schon, das kann man machen, ich musste mich nicht groß quälen, aber diese Konstellation kam mir schon, gelinde gesagt, bekannt vor. Also ich musste dauernd an Fourth Wing denken. Es ist die gleiche Chose. Junges Mädchen bringt sich in eine lebensgefährliche Situation, ein Wettbewerb unter Gleichaltrigen auf Leben und Tod mit übersinnlichen Mitstreitern, ein Lover aus einer verfeindeten Familie, der erst abgehoben und arrogant und dann Mr. Perfect ist. Sie necken sich und necken sich und necken sich und auf Seite 430, zack, bum, bonjour. 15 Seiten lang Sex. Und das ist Groschenroman. Das ist immer von, also ja, mit Verlaub, die Härte die Rede. Also
ja,
so.
Und zwar ungefähr 15 Mal auf den 15 Seiten und auch auf den Seiten davor schon öfter mal. Habt ihr es alle verstanden? Die Härte. Schon, ne?
Also, ja.
Also,
ja, klar. Das hat für mich schon arg Baukasten-Vibes gehabt. Ein bisschen Flammen geküsst, ein bisschen
Flammen geküsst war viel besser.
Ja, natürlich, aber der Motivklau, muss man sagen.
Ja.
Ne? Ein bisschen Tribute von Panem, ähnlicher Twist am Ende. Nur jetzt ohne Drachen, aber dafür mit Vampiren, die können aber auch fliegen. Wenn man Flammen geküsst kennt und das gelesen und gemocht hat und man liest das, ist man ein bisschen irritiert und enttäuscht.
Nun funktionieren ja viele dieser Fantasy-Romane mit genau dieser Konstellation. Das hat mich jetzt gar nicht so geschockt. Mich hat wirklich durchgehend irritiert diese Freude am Töten. Das ist wirklich diese Lust am Töten bei aller Liebe für Kampfszenen. Das war bei Fourth Wing nicht so. Das hat mich echt genervt. Ich fand es wirklich durchgehend zu brutal und auch zu düster. Du hast jetzt gerade so eine Stelle mit ein bisschen Witz ist dabei, aber bei Fourth Wing war mehr Witz.
Ja.
Fourth Wing, Leute.
Die Drachen, sehr lustig.
Die Drachen, sehr lustig. Ganz selten, einmal sagt sie, manchmal hatte ich den Eindruck, wie heißt die Göttin? Nyaxia war irgendwie gestört. Da dachte ich auch so, ja, den Eindruck hatte ich eigentlich auch schon.
Was
und dann
ich aber
ist sehr viel redundant, auch mal abgesehen von der Härte andauernd. Sie machte wieder dieses Gesicht. Er machte wieder dieses Gesicht. Mach doch nicht so ein Gesicht. Was mache ich denn für ein Gesicht? Dieses Gesicht, dieses Gesicht. Ich dachte, wenn ich doch einmal dieses Gesicht lese, ist dir das nicht aufgefallen.
Das ist mir nicht aufgefallen. Die Beziehung zwischen Ryan und Oraya. Dieser Ryan ist viel zu nett. Der Gegensatz ist gar nicht stark genug. Da baut sich nichts auf, da knistert gar nichts.
Gar
so
nichts,
richtig.
Gar nichts.
Es ist viel zu nett, so wichtig, fast so ein Schwiegersohn-Typ. Also er ist so keine verbotene Frucht oder so.
Doch, weil er ja...
Ja, ist, aber das kommt nicht so richtig rüber.
Ah, nee.
Also sie arbeiten von Anfang an im Prinzip gut zusammen und Knickknack ist erst auf Seite 430. Ich höre ja selbst, wie es klingt, wenn ich bei einem Vampirroman einen Mangel an Glaubwürdigkeit anspreche, aber es gibt da keine
Aber es gibt da keine, sagen wir mal, innere starke Logik. Das fand ich eben auch so. Also das hat unterhaltsame Passagen.
Ja.
Das ist was für Leute, die auf den nächsten Band von Fourth Wing warten und sozusagen Entzugserscheinungen haben und sowas, so eine Art Methadon brauchen. Dazu ist, glaube ich, dieser Vampirroman würde ich tatsächlich geeignet. Also für Vampir-Fantasy-Ultras, die sich in so einem Umfeld gern bewegen und diesen Charaktermechanismen gut finden.
Sehr interessante Zielgruppe, die du da skizziert hast.
Sie wird nicht sehr groß sein.
Das war also unser Bestseller für diese Folge, ausgelost von der BookTok-Bestsellerliste The Serpent and the Wings of Night von Carissa Broadbent, übersetzt von Heike Holsch und Christina Flemm. Der erste Band ist das einer neuen Fantasy-Duologie. Und der zweite und letzte ist jetzt gerade erschienen, 18 Euro, es sei denn, man hat den Schmuckband.
So wie ich ihn hatte.
Ach, natürlich.
Ein roter Farbschnitt mit goldener Schlange und so Sonnen drauf. Also diese Sonderausgaben gibt es ja oft nur bei der ersten Auflage. Deshalb muss man schnell sein. Kostet dann aber auch 4 Euro mehr.
Also für Katharina hat sich das Investment ganz gewiss gelohnt. Also so viel Glückshormone, wie der schon bei dir ausgeschüttet hat. Und man hat gemerkt, wir haben uns wieder ein bisschen reingesteigert in diesen Bestseller. Aber es macht ja auch Spaß, wenn man mal was liest, was man sonst nie lesen würde. Oder würdest du The Serpent? Ist das so deine Komfortzone?
Ich weiß gar nicht. Ich wäre auf jeden Fall anfällig für jede Art von Farbschnittbuch.
Oh!
Ja, ich glaube, da hätte ich echt auch so einen Sammel. Ich bin ja sehr schnell dabei, Sachen zu sammeln. Und wenn das so schicke Bücher sind, da wäre ich, glaube ich, sehr anfällig dafür. Und ich habe früher tatsächlich viel Fantasy gelesen. Ich muss mich immer überwinden, habe ich ja auch gesagt. Aber wenn ich dann erstmal so die ersten Seiten geschafft habe, dann lese ich es eigentlich wirklich gerne.
Wenn man erstmal im Flow drin ist, so ging es mir eigentlich auch bei dem Buch ein bisschen, genau. Wir hatten aber natürlich noch andere Bücher mit. Die hingen thematisch irgendwie zusammen. Das hat sich aber tatsächlich so ergeben, war gar nicht geplant. Also Thema Flucht, Vertreibung, Nachkriegszeit, 50er Jahre, 60er Jahre, Frauenrolle und Gleichberechtigung.
Genau, ich hatte Radio Sarajevo mitgebracht von Tijan Cilla. Und da müssen wir jetzt noch kurz sagen, der hat tatsächlich kurz nach unserer Tour den Bachmann-Preis gewonnen.
Ja, das ist ja dieses Wettlesen in Klagenfurt, live im Fernsehen, Auge in Auge mit den Kritikern, die lesen da ihre Texte und dann kommt sofort die Kritik. Das muss man ja auch wollen, ja?
Und bei der ganzen Berichterstattung über den Bachmann-Preis haben wir dann auch gemerkt, dass wir den Autorennamen den ganzen Abend oder 3 Abende lang falsch ausgesprochen haben. Also wundert euch nicht, wenn es gleich Tijan Cilla heißt, der aber in Wirklichkeit Tijan Cilla ausgesprochen wird.
In jedem Fall super Typ, super Buch, Radio Sarajevo.
Irgendwie hat mich direkt der erste Satz reingezogen, der lautet nämlich, als die ersten Bomben fielen, lag ich bäuchlings auf dem Schlafzimmerteppich und hörte Radio. Der Sender spielte David Bowie, als plötzlich ein metallisches Kreischen die Luft zerriss und eine Explosion unsere Vorhänge aus der Schiene blies. Das ist der Bosnienkrieg, der anfängt, 1992. Tijan Cilla, der Autor, war 10, als dieser Krieg beginnt und lebte damals mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder in einer Plattenhaussiedlung in Sarajevo und erzählt in diesem Buch im Grunde seine Geschichte. Mit den ersten Bomben kam ein neuer Alltag für die Familie, für alle, die in Sarajevo wohnten. Und wie das so ist, gerade bei Kindern, die gewöhnen sich ja wahnsinnig schnell an so einen neuen Alltag. Das ist dann eben plötzlich Heckenschützen, Hunger, Gewalt, Kälte und Bomben. Andauernd Bombardierung und da erzählt er, das haben die gar nicht mehr bemerkt. Er hat sich eigentlich keine Sorgen gemacht. Nur als eine Gewehrkugel durch die Balkontür knallt und im Schnellkochtopf stecken bleibt, da hat er sich erschrocken. Und das zeigt ja schon, wie krass die Situation da ist, dass man durch sowas nur noch erschrocken wird und alles andere, das läuft dann so mit. Aber ich glaube, man hat einfach auch gar keine andere Chance, wenn man in so einer Kriegssituation ist. Sein Vater ist Unidozent und muss dann aber an die Front und muss auf dem Schwarzmarkt Dinge erhandeln, was eigentlich überhaupt nicht seinem Typ entspricht. Der tut sich wahnsinnig schwer. Die brauchen dann einen Holzofen, weil es ja keinen Strom mehr gibt. Und dann kommt der Winter und der Winter ist sehr kalt. Das heißt, sie brauchen dringend einen Holzofen. Die Preise sind horrend auf dem Schwarzmarkt. Und gehandelt wird in D-Mark, wusste ich zum Beispiel nicht. Und auch das Holz ist irre teuer und der Vater kriegt es nicht hin, diesen Holzofen zu besorgen und dann muss halt ein Freund helfen, der dann in 0,nix so einen Holzofen da anschafft. Einen teuren Holzofen, den sollen die Eltern bezahlen, wollen die dann erst nicht bezahlen. Der Freund hat dann gesagt, hör mal, Entschuldigung, ihr braucht diesen Holzofen, eure Kinder laufen nur noch in Skianzügen rum, schlafen in Skianzügen, jetzt kauf bitte diesen Holzofen und verkauf dieses Auto, was sowieso nichts mehr wert ist, weil schon die Türen durchlöchert sind von Kugeln. Der Vater hat immer gesagt, das Auto wird später nochmal ganz viel wert sein. Also Da hört man vielleicht schon so ein bisschen, dass das ist zwar eine sehr harte Geschichte, sehr traurige Geschichte, aber Tichan Sihler erzählt das mit, er ist auch so mit so einer Art schwarzem Humor, mit so einem lakonischen Witz. Zum Beispiel, als dann eben der Winter kommt und dann haben sich alle überlegt, okay, wir haben jetzt nicht extra Vorräte angelegt, wie lange kommen wir wohl mit dem Essen in unseren Speisekammern aus? Und Tichan Sihler schreibt, bei uns kam zu allem Übel noch hinzu, dass meine Eltern die Speisekammer gar nicht nutzten, um Essen zu lagern. Statt Einmachgläsern voller Soleier und Thunfischdosen stapelten sich dort Gesamtausgaben der Werke Turgenjews, Kafkas, Dostojewskis, Shakespeares, Tolstois. Meine Mutter liebte nämlich Klassiker und hasste das Kochen. Ich fand es wirklich bewundernswert, wie er das so rübergebracht hat, diese furchtbar traurige Familiengeschichte, denn das ist ja richtig dramatisch, auch was mit den Eltern passiert, die gehen dann irgendwann nach Deutschland, die Eltern sind da nie angekommen und das ist eigentlich eine fürchterlich traurige Geschichte und er erzählt die aber sehr authentisch und bringt trotzdem diesen Humor damit unter, fand ich sehr bewundernswert.
Ja, es ist der Ton eines Zehnjährigen, das ist ja die Distanz, der es eben nicht so erlebt, sondern erlebt es als Kind, auch mit Abenteuersituationen und so. Und diese Distanz macht das, diese Geschichte dann auch erträglich in ihrem Ton, der eben locker und auch manchmal frech ist. Und er nimmt uns auch in die Hand, er sagt ganz oft, also in Deutschland ist es so und so, ist ein Erklärbuch auch. Er versucht mehrfach diesen verworrenen Jugoslawienkrieg uns zu erklären und es gelingt ihm nicht ganz, weil es unerklärlich ist, wie Menschen, die nebeneinander leben konnten. Eigentlich der Riss geht durch die Familien, durch die Stadtteile. Es ist ja unerklärlich in Wahrheit, rational betrachtet. Dieser Krieg ist ein großes, irrationales Mysterium und er nimmt uns an die Hand und erklärt es uns. Und ich fand es ganz packend beschrieben, wie jede Minute irgendwelche Bomben einschlagen, wie Heckenschüssen Leute auf der Straße abknallen und wie die Menschen in dieser Stadt Sarajevo ja belagert sind, eingeschlossen. Ich weiß noch, eine Kindheitserinnerung von mir sind die Olympischen Winterspiele mit diesem Wolf. Ich weiß nicht, ob euch daran erinnert, Sarajevo. Ein paar Jahre später Krieg in dieser Stadt. Belagerung. Und alle in dieser belagerten Stadt werden einander auch zu Feinden. Wer bist du denn? Uniprofessor oder gestählter Basketballspieler, der an der Front wirklich helfen kann? Bist du Kroate oder bist du Bosniake? Bist du Muslim oder bist du Christ? Bist du Bauer oder bist du Stadtmensch? Und diese Gegensätze, die treffen aufeinander in diesem kriegsdurchschüttelten Sarajevo. Wie das ist, als Kind im Krieg aufzuwachsen. Davon erzählt dieses Buch wirklich ganz stark und ohne so runtergezogen zu werden, trotz dem ernsten Gegenstand. Ich kenne diese Geschichten, vielleicht kennt ihr sie auch von Sascha Stanisic natürlich, der das erzählt. Der ist auch ja mit seinen Eltern 90er Jahre nach Deutschland gekommen, auch wie dieser Autor zuerst nach Heidelberg. Also es gibt Parallelen. Sascha Stanisic hat noch eher so einen literarischen Ton da drin. Das ist hier so ein anekdotenzentriertes, ich berichte aus meinem Leben und da wird nicht noch so ein ich sag's jetzt mal unangemessen zugespitzt, so ein literarischer Filter dazwischen geschaltet, sondern das ist fast, ich möchte sagen, autobiografisch auch 1:1 als Erzählung und es funktioniert richtig gut.
Ja, und mir hat es wirklich gut gefallen, auch dass es tatsächlich zwischendurch immer wieder erklärt wurde, weil ich mich kaum noch daran erinnere. Als der Bosnienkrieg war, habe ich studiert und hatte wirklich echt andere Sachen auf dem Schirm. Ich hatte auch keinen Fernseher und so. Das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen und deswegen war ich sehr froh, dass er es auch benannt hat, erklärt hat, auch mit Jahreszahlen und man konnte sich da richtig gut durchfinden. Ist fast auch was für Jugendliche, glaube ich. Die können das auch lesen, eben durch diese Kinderperspektive. Und es ist ja auch nicht so dick und es ist wirklich gut durchlesbar. Hat mir sehr gut gefallen. Tichan Sihler, Radio Sarajevo, 176 Seiten, erschien bei Hansa Berlin für 22 Euro.
Katharina bringt mir immer mal wieder ein Buch mit in mein Büro auf den Stapel und da steht dann so ein Post-it drauf, was mit Kirche oder was mit Schlesien und ich freue mich immer. Und das ist eines dieser Bücher und das hat mich wahnsinnig berührt. Das hat mir ganz viele Leseglücksmomente beschert. Vielen Dank, Katharina. Das Buch heißt Die lichten Sommer von Simone Kucher und es geht um Elisabeth Liss und die wird kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren in den 50er Jahren in Süddeutschland in einem kleinen Dorf, das nicht näher genannt wird. Und sie wächst in einer Familie von Vertriebenen auf, in einer Barackensiedlung. Und obwohl sie in Süddeutschland geboren ist, gilt sie als Fremde.
und sie kommt nicht an. Sie geht als Flüchtling. Und sie arbeitet zuerst, ihre Familie zwingt sie in einer Batteriefabrik, so am Fließband sozusagen, also in der Herstellung. Und sie hat eine Chance, weil die merken, ah, die ist ganz pleatsch, du kannst auch im Büro arbeiten. Und sie malt sich schon, das ist wunderbar beschrieben, schon die Telefongespräche aus. Nein, der Herr Direktor ist nicht da und so. Und dann verbietet ihr Vater aber, diesen Job anzunehmen. Sie soll weiter schuften in der Fabrik. Und sie will ausbrechen aus dieser Enge, das junge Mädchen in den 50er Jahren in Süddeutschland, in der Bundesrepublik. Und sie lernt Robert kennen und geht mit ihm weg und versucht dann einen Neuanfang mit einer eigenen Familie. Und das ist die Frage, kann das eben gelingen als junge Frau in dieser Zeit und dann mit diesen Ressentiments und mit der Familienkriegsgeschichte im Gepäck? Denn wir erfahren in diesem Buch nicht nur die Geschichte von Liz, sondern auch die Geschichte, die Kriegsgeschichte ihrer Mutter Nevenka. Und die kommen aus der Tschechoslowakei und aus dem Sudetenland, aus Südmähren, so die Ecke. Und erzählt wird auch ihre Geschichte, also wie das war im Krieg in der Nazizeit und wie es dann war nach dem Krieg, als die Tschechen und die Tschechoslowaken Rache genommen haben an den Deutschen für den Naziterror und wie die Deutschen dann auch entrechtet und getötet und auch vertrieben wurden. Und das ist ein lange tabuisiertes Thema und das war, glaube ich, auch Simone Kucher ein Anliegen, da das mal zu beleuchten und es zu thematisieren. Wie das prägt eine Familie bis in die Jahrzehnte noch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn man es selbst nicht erlebt hat. Wie eine junge Frau verzweifelt versucht, glücklich zu werden. Und das ging mir richtig nah im Buch, denn ich kenne das aus meiner Familiengeschichte. Ich spüre das. Die Eltern haben gar nicht so viel darüber gesprochen, aber es wird einfach vererbt. Es ist einfach, man ist mittendrin in dieser Geschichte. Man kann ihr nicht entkommen. Sie gehört Teil auch zu unserer Identität. Weil ich in Lübeck, Wulfsdorf, ich komme ja aus Lübeck, immer in dem Ortsteil vorbeifahre, wo heute ein Knick ist. Und da stand die Barackensiedlung, in der mein Vater gelebt hat, mit seiner Familie. Meine Mutter hat mir erzählt, wie sie ihn als junges Mädchen da immer besucht hat und wie das war, nicht ankommen zu dürfen und immer fremd zu sein in den ersten Jahren. Und wie schwer es war, ein eigenes neues Leben aufbauen zu müssen, dass man nicht willkommen war. Und dieses Gefühl beschreibt Simone Kucher in wirklich in ganz besonderen Szenen. Sie arbeitet in so einer Kneipe als Kellnerin und sie macht den Laden schon fast zu. Dann ist da so ein ganz alter, also so eine arme Wurst, völlig besoffen, riecht und so. Und sie hilft ihm, den Mantel anzumachen und betüttelt ihn so ein bisschen. Und dann sieht er, dass das Mädchen aus den Baracken ist und schreibt nur, Pfui Deibel, die Vertriebene. Und so. Und das ist so das Gefühl, das ist der Spirit, der dieses unschuldige junge Mädchen umgibt und sie versucht rauszukommen. Sie singt wunderschön. Ein katholischer Pfarrer hört sie singen und sagt, komm, sei Solistin in unserem Chor, sing beim Forer-Requiem mit. Sie macht es, es gelingt. Aber der Spießerchor sagt danach, wir wollen die Vertriebene nicht bei uns im Chor haben. Und diese Rückschläge und dieses Ringen um Heimat, ganz berührend, diese junge Frau, die heimatlos ist und die weiß eigentlich gar nicht, warum das so ist. Also das Gefühl der Fremdheit als Gift. Und das hat mich wirklich berührt und begeistert, das Buch.
Ja, mich auch. Ich habe es ja auch gelesen, bevor ich es dir ins Fach gelegt habe mit dem Post-it. Was mit Flucht? Lies das mal. Ich glaube, es gefällt dir. Das ist ein Debütroman. Die Autorin ist eigentlich Hörspiel- und Theaterautorin und das fand ich schon sehr beeindruckend, wie das geschrieben ist. Und apropos literarischer Filter, da ist ein literarischer Filter drauf. Das muss man sich ein bisschen erarbeiten.
Aber ein schöner.
Ja, ich sag, soll nichts Negatives sein. Ich sag, man muss es sich ein bisschen erarbeiten. Man muss ein bisschen nachgoogeln. Also man muss den Seiten hinterher googeln, weil da wird sehr viel zwischen den Zeilen transportiert, also auch geschichtliche, historische Hintergründe. Ich musste zum Beispiel erst mal gucken, wo leben die da genau? Wo kommt die her, die Mutter? Wo hat die gelebt? Was ist da genau passiert? Dann Heydrich-Attentat spielt ja eine große Rolle. Das ist mir natürlich ein Begriff, aber auch da, was war da genau? Was waren die Folgen für die Menschen da? Da musste ich wirklich noch mal ordentlich Wikipedia hinzuziehen. Aber das ist ja nicht schlecht, das muss man nur wissen vielleicht. Zum Beispiel, das würde ich jetzt nicht im 16-Jährigen geben, im Gegensatz zu Tijan Sieler, das kann man total gut machen. Aber das wird, glaube ich, schwierig. Das wird eine frustrierende Lektüre, glaube ich, für
für Leute, die da so gar keinen Anknüpfungspunkt haben. Also man muss ja auch erstmal wissen, wonach man googelt, damit man das versteht. Ich mache das gerne, also ich finde das auch gut, weil da habe ich unglaublich viel noch mehr mitgenommen als das, was eigentlich im Buch steht. Aber das muss man schon wissen.
In so einem Unterhaltungsroman, so, also auch wie Bridgerton oder so, ist das alles orchestriert und da ist jede Geige sitzt da ganz genau, ja. Und hier sind es eher so Klänge, die was in uns zum Klingen bringen. Und die Tiefe muss man sich sozusagen dann auch nochmal durch Wissen oder durch Erarbeiten. Und also es ist ein Buch zum Mitdenken, zum Mitlesen und auch zum Mitfühlen. Also ein Buch für sehr apathische Menschen, würde ich sagen. Also mir hat das jedenfalls, also ich weiß nicht, ob ich sehr apathischer Mensch bin.
Doch, kein sympathischer Mensch.
Aber ich fand es, also es ist wirklich so, das hat in mir jedenfalls was zum Klingen gebracht. Und da muss man auch nicht alles ausschreiben sozusagen. Und das ist eben die Stärke des Buches. Ist ja kein Mangel, weil sie zu faul gewesen ist, irgendwie Sachen aufzuschreiben, wie das genau mit Heydrich war, sondern es ist ja genau die Sache, die weil im nach dem Krieg wenig geredet wurde über das. Also in meiner Familie auch nicht, ja. Und sozusagen, das korrespondiert mit der Dichte dieses Buches, dass Sachen erzählt werden, Sachen ausgelassen werden und man macht sich aus diesem Mosaikstein ein Bild.
Ich wollte doch nicht sagen, dass es ein Mangel ist.
Bitte?
Ich wollte nicht sagen, dass es Mangel ist.
Nein.
Es ist eine besondere Qualität. Also es ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Debüt.
Simone Kucher, Die lichten Sommer, im Kiona Verlag erschienen für 240 Seiten für 23 Euro.
Und Kiona Verlag, das ist ja ein neuer, relativ neuer, unabhängiger Verlag. Der Gründer war zu Gast bei uns im Podcast in Folge 103. Das sind diese Bücher, die so nachhaltig produziert werden, dass man sie hinterher im Beet vergraben kann, im Garten oder auf dem Balkon.
Meins sieht schon so aus, als hätte ich schon gemacht. Ne? Genau.
Ich wollte es nicht sagen. Und dann werden die zu Humus angeblich. Allerdings, darüber haben wir auch gesprochen in der Folge 103. Da gab es hinterher so eine etwas irritierte Mail von einer Hörerin, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit, weiß ich nicht, Humus oder so auskennt. Die hat auf jeden Fall gesagt, das soll man bitte auf gar keinen Fall machen.
Also lieber lesen, genau.
Lieber lesen, ins Regal stellen, vielleicht weiter verschenken, aber diese Vergrabungssache im Beet besser nicht machen. Ja, und jetzt haben wir noch ein Buch mitgebracht, was sozusagen vom völlig anderen Ende der Skala ist. Tanja Jans, Wo der Seewind flüstert, die St. Peter-Ording-Saga. Und auch ein Raunen.
Ein Raunen geht durch den Saal.
Das ist vom Titel her und auch optisch auch schon am Ende meiner Toleranzskala, was Unterhaltungsliteratur betrifft. Aber es hat mir jemand empfohlen, das sollte ich mal lesen. Und dann habe ich es auch gelesen und ich habe es nicht ungern gelesen. Und ich fand es dann interessant, weil ich, wie gesagt, ich habe diese drei Bücher, Radio Sarajevo, Simone Kucher und dieses St. Peter-Ording-Buch, ziemlich genau hintereinander weggelesen. Ich fand es ganz interessant, dass das dann wiederum zu dem Kucher-Buch passt, weil es in der gleichen Zeit spielt. Also 1959 spielt dieser erste Band, ist ja eine Trilogie. Und es geht auch um die Rolle der Frau in dieser Zeit. Natürlich auf eine völlig andere Art und Weise, aber fand ich eben trotzdem mitbringenswert. Denn vielleicht für die Leute, die sie nicht durch diese vielen literarischen Filter arbeiten wollen, da müssen wir ja auch mal eine Alternative anbieten. Ja. Das machen wir sehr gerne im Podcast, auch vielleicht zum Verschenken. Also 1959 spielte Sabine, ist die Hauptperson, ist gerade fertig mit der Frauenfachschule. Da gingen ja viele Frauen damals hin, um Backen, Kochen und Haushaltsführung zu lernen, was man halt so brauchte als Frau. Und in Weinheim hat uns eine Hörerin dieses Buch dazu mitgebracht.
Der Pfennig in der Hauswirtschaft, Rechenbuch für junge Mädchen.
Allein schon? Das sind dann so Rechenaufgaben.
Und da gibt es Rechenbuch. Ein Bettlaken hat eine Lebensdauer von 100 Wäschen, ein Tischtuch von 160 Wäschen und ein Oberhemd von 60 Wäschen. Und ein Bettlaken kostet 11,80 D, ein Tischtuch 16,40 und Oberhemd 22 Euro. Berechne, Katharina, die Kosten für die Abnutzung bei einmaliger Wäsche.
Ist das da als Aufgabe
auch? Das ist hier mit Bildern. Also man sieht eine junge Frau an so einem Waschzuber.
Zurück zum Buch. Also Sabine, Frauenfachschule. Ja. Dann ist sie verknallt in Gino, das ist der Freund ihres Bruders. Gino kommt aus Italien und sie wollen zu viert an den Gardasee reisen im Sommer. Gino, Sabines Bruder, Sabine und Sabines beste Freundin. Freut sich schon total darauf, plant schon, wie das dann vielleicht mal mit Gino zum Äußersten kommen könnte. Aber dann kommt eine Postkarte von ihrer Tante aus St. Peter-Ording. Die braucht Hilfe mit den Feriengästen. Und dann sagt die Mutter, also Sabine, Gardasee kannst du vergessen. Wenn die Familie ruft, helfen wir der Familie. Du fährst nach St. Peter-Ording und hilfst deiner Tante. Und Sabine ist natürlich erst extrem genervt, aber man begehrt da auch nicht auf, so 1959 als junges Mädchen. Man macht dann das, was die Mutter sagt. Sie fährt also nach St. Peter-Ording mit dem Zug, kommt an am Bahnhof. Die Tante holt sie nicht ab. Sie ist ein bisschen irritiert, wie sie jetzt nun da zu dem Haus kommen soll. Aber glücklicherweise steht Tom am Bahnhof. Ein gut aussehender Einheimischer mit Mofa und Gitarre. Es ist nicht ganz klischeefrei, das Buch.
Um es ganz vorsichtig zu sagen.
Aber das kann ja auch entspannend sein, wenn man sich auf gewisse Klischees verlassen kann. Sabine hilft also ihrer Tante. Das läuft super. Auch mit Tom läuft es einigermaßen super. Sie würde gerne dann in St. Peter-Ording bleiben. Sie arbeitet dann nicht nur bei der Tante und hilft ihr bei den Feriengästen, sondern arbeitet auch noch, um ein bisschen Geld zu verdienen, in so einem Strandcafé. Stellt sich da auch super an. Die würden sie auch gerne behalten. Und sie denkt sich, ach, das wäre doch eigentlich schön, wenn ich hier in St. Peter-Ording bleibe. Gino, egal. Tom ist ja jetzt auf dem Plan. Das kommt aber gar nicht in Frage, weil sie eine Anstellung hat in der Polizeikantine in ihrer Heimat. Jetzt, wo ich überlege, weiß ich gar nicht mehr, wo eigentlich ihre heißt.
Gelsenkirchen?
Ja, hier in der, grob in der Nähe. Gelsenkirchen. Oh Gott, das ist ja wohl grob in der Nähe.
Freiburg war für Katharina unten links.
Pass mal auf, was ich gleich über dich erzähle. Okay, also Gelsenkirchen ist näher an Münster als an Hamburg. Anyway, sie fährt also zurück nach Gelsenkirchen, fängt in der Polizeikantine an, weil das einfach undenkbar ist, dass sie jetzt der Mutter sagt, du pass mal auf, diesen Vertrag, den zerreiße ich, ich nehme einen neuen Vertrag in St. Peter-Ording. Und da ist auch super schrecklich in der Polizeikantine. Soweit so klischeebehaftet, aber ich fand es auch wirklich interessant, zum Beispiel zu lesen, wie sich der Tourismus in St. Peter-Ording entwickelt hat. Das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Die Leute, die da gelebt haben, das war wirklich der Anfang des Tourismus. Die haben dann ihre Häuser geräumt und selbst in Schuppen geschlafen. Da gab es kein fließendes Wasser. In ganz St. Peter-Ording mussten die Wasser aus dem Brunnen holen, jeden Tag. Ganz wenig Komfort. Und dann in diesen Schuppen, wo dann zum Beispiel die Tante dann hingezogen ist, da gab es auch gar keinen Strom. Und die haben dann eben ihr gutes Haus für die Touristen klar gemacht. Und die sind da aber ja auch dann am Ende mit, ja, überhaupt nicht vergleichbar mit dem Komfort einer Ferienwohnung von heute hingefahren, um dann so zum ersten Mal so Urlaub am Meer zu machen. Und es vermittelt hat auch die Situation der Frauen in den 50er und 60er Jahren auf einer sehr einfachen Ebene, wie gesagt, aber es ist im Grunde eine ähnliche Situation. Also es ist diese Frauenrolle, die damals völlig anders war als heutzutage und die Frauen, die sich so allmählich emanzipiert haben und gesagt haben, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass mir alles von meinen Eltern diktiert wird. Ich möchte was ganz anderes machen. Und tapfer wie Daniel ist, hat er auch dieses Buch gelesen.
Und es ist wirklich, es ist das heitere Gegenstück, kann man sagen, zu Simone Kucher. Und mir war es aber gleich wirklich ein Tick zu heiter, wenn man Simone Kucher gerade gelesen hat und man dann denkt an, das ist eine Fallhöhe. Da muss doch jetzt irgendwas noch passieren und es passiert dann tatsächlich nichts. Also es ist ein bisschen märchenhaft. Na, es ist so eine Conny Fröbes, Peter Kraus. Nein, das ist ja
ein hochgewordener Schlager.
Ja, so ein bisschen. Ja, stimmt, so ein bisschen. So ein 50er-Jahre-Film. Und wo du sagst, also klischee-mäßig, also wenn du sagst, das hat wenig Klischee, die Klischeedichte, dagegen ist Bridgerton dann irgendwie ein Sachbuch über Adel im viktorianischen England. Tom ist dann so ein Hoteliersohn, der aber nicht Hotel werden will, sondern mit seiner Gitarre Musik machen will. Und er landet wie die Beatles auf der Reeperbahn, auf der großen Freiheit und sucht da sein Glück.
Aber läuft nicht so gut wie bei den Beatles.
Es ist ein Unterhaltungsroman, den kann man wirklich gut lesen mit diesen Bausteinen, die man so hatte. Also es war von der Tonalität eher so wie die Mädels vom Immenhof oder Peter Kraus und Conny Fröbes. Aber das sind ja auch Sachen, ja, also von die 50er-Jahre-Tonalität, so die so wahrgenommen wird. Also das hat nichts Abgründiges. Da gibt es Widrigkeiten, Unwuchten, gab es ja bei den Mädels vom Immenhof auch. Das ist gut gemachte Unterhaltungsliteratur mit Figuren, mit denen man gerne Zeit verbringt. Und das ist doch das Entscheidende. Denn es ist ja egal, welches literarische Genre, da muss man ja nicht die Augenbrauen hochziehen, sondern möchte ich mit diesen Figuren Zeit verbringen. Und das wollte ich dann auch in diesem flüsternden Seewind.
Und man kann das bestimmt auch gut verschenken, wenn man verreist nach St. Peter-Ording oder generell an die Nordsee, kann man ja auch ein bisschen großzügig sein. Oder man kennt jemanden, der dahin reist. Schönes Geschenk zum Urlaub mitgeben, schön verpacken.
Im Zug lesen ist man da. Ist man schon vor der Ankunft.
Im Urlaub, genau. Vor der Ankunft, absolut. Dafür ist das total gut geeignet.
Für nur 16 Euro.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Für nur 16 Euro, Tanja Jans, wo der Seewind flüstert, die St. Peter-Ording-Saga. 320 Seiten hat der erste Band und Farbschnitt. Also meins jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das immer so ist.
Und an dieser Stelle kommt, ihr wisst es natürlich, das Interview. Und in Freiburg und Münster, da haben wir da jemanden aus den Lesekreisen auf die Bühne geholt. Silvi in Freiburg und Christiane in Münster. Und es war wirklich toll, was die erzählt haben. Nämlich, wie sich Lesekreise gefunden haben, wie die Treffen dann ablaufen und wie sich dann ganz unkompliziert immer wieder auch neue Lesekreise finden können. Und das ist ja auch geschehen, sogar im Nachgang jetzt nach unserer Tour.
Ja, wir haben wieder einige neue. Was ich besonders schön fand, diese Geschichte, dass jemand privat nach Wien gereist ist, aus einem Lesekreis, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, und dann zu dem Lesekreis Wien Kontakt aufgenommen hat und sich dann dort in Wien mit denen getroffen hat. Also man hat schon Anknüpfungspunkte auf privaten Reisen, wenn man in Lesekreisen unterwegs ist.
Ja, echt schön.
Ja, und in Weinheim, wir haben es ja am Anfang schon angedeutet, hatten wir eine Autorin auf der Bühne als Gast und die lebt in Weinheim und wurde uns schon sehr oft als Gesprächspartnerin ans Herz gelegt. Ingrid Noll, die Grande Dame des deutschen Krimis.
Ja, und das Interview haben wir geführt, konnten wir aber gar nicht mitschneiden in dieser kleinen Buchhandlung, in der wir waren. Das war ganz toll, da wir haben uns wohl gefühlt, aber es gab keine Technik für einen Mitschnitt. Und deshalb haben wir mit ihr kurz vor der Veranstaltung einen kleinen Spaziergang durch die Weinheimer Innenstadt gemacht. Und ist die nicht schön, Katharina? Diese Weinheimer Innenstadt, pittoresk und viele alte Gebäude, toll. Und los ging unser Interview mit Ingrid Noll in der Fußgängerzone von Weinheim an einem ganz besonderen Denkmal.
Das sollte das Gegenteil sein von den vielen Reiterdenkmälern, wo kriegerische Männer drauf sitzen mit Schwertern und Gewehren, sondern ein kleines Mädchen, eine Art Pippi Langstrumpf, die auch auf einem großen Pferd sitzt. Zuerst wurde es abgelehnt von der Bevölkerung, weil man das Pferd so mager fand und das Mädchen. Und inzwischen ist es beliebt und ein Treffpunkt.
Aber wirklich, dachte ich jetzt auch zuerst gleich sofort, das ist ein Pippi Langstrumpf-Denkmal.
Ist es nicht direkt, aber man kann es so deuten.
Ja. Dieser Ort, wir sind ja bezaubert, wie pittoresk und wie wunderschön, wie mittelalterlich, wie fachwerkhaft es ist. Wie kommt man ausgerechnet an dieser Idylle auf Kriminalfälle und auf Morde und auf alle diese Dinge?
Naja, ich wohne nun mal hier. Und warum wohne ich hier? Das ist bei vielen Frauen so. Ich bin mit meinem Mann hierher gezogen, der damals eine Stelle als Oberarzt hier am Krankenhaus bekam. Und da bin ich mitgedackelt und unsere Kinder sind hier in die Schule gegangen, erstmal in den Kindergarten und haben Abitur gemacht. Und man lernt dann immer mehr Menschen kennen. Irgendwann ist es zur Heimat geworden.
Wollen wir noch ein Stück?
Nee, nach rechts.
Dann. Nach rechts, okay. Ja. Genau. Aber wenn ich es richtig recherchiert habe, spielt doch nur ein Roman richtig wirklich in Weinheim direkt.
Ja, einer spielt direkt hier, die anderen spielen aber alle in meinem Jagdrevier. Das ist nämlich hier so in der Gegend. Einer spielt allerdings auch in der Toskana, wo wir öfter Urlaub gemacht haben. Aber es muss immer ein Ort sein, wo ich mich relativ auskenne, damit ich Bilder im Kopf habe. Obwohl das inzwischen ja leichter ist, wenn man bei Google ein Bild dazu nimmt, dann muss man nicht extra hinfahren, sondern kann sich es auch in Ruhe zu Hause am Schreibtisch anschauen.
Ja, aber war das denn für den Roman Tea Time, der hier in der Stadt spielt, also warum erst so spät einen wirklich in der Stadt? Das ist ja nun, davor gab es ja zig andere Romane.
Ja, das wollte ich eigentlich zuerst nicht, weil man schnell spekuliert, wer mag das sein? Hat sie irgendjemand direkt im Visier? Das mache ich aber grundsätzlich nicht, sonst hätte ich ja keine Freunde mehr. Und ja, warum so spät? Irgendwann sagten die Weinheimer, es wird aber jetzt mal Zeit. Und dann dachte ich, ja, stimmt, es wird Zeit, jetzt wird es gemacht.
Ist es jetzt so, dass Sie unbehelligt durch die Stadt gehen können oder werden Sie angehalten? Mensch, Frau Noll, Ihr letztes Buch.
Ja, ich werde erkannt und manchmal auch um ein Autogramm oder ein Selfie gebeten. Aber im Grunde bin ich gerne hier. Ich bin ja kein Filmstar, der nun von Paparazzi verfolgt wird.
Sind jetzt auch Ehrenbürgerin, also sind ja auch Aushängeschild der Stadt. Hat das noch mal was Besonderes mit Ihnen gemacht als Weinheimerin?
Ein bisschen schon, weil natürlich, sagen wir mal so, es gibt viele Menschen, die lesen keine Bücher. Aber dass das nun in der Zeitung stand, das fanden sie doch bemerkenswert und haben sich das auch gemerkt. Meine eigentlichen Fans sind ja hauptsächlich Frauen. Und es gibt viele sehr, sehr nette Menschen, die lesen eben kaum. Die sind deswegen trotzdem meine Freunde. Ich war früher die Frau vom Doktor und habe in der Praxis mitgearbeitet und habe im Elternbeirat mitgewirkt. Man kennt mich einfach so als Nachbarin und Bürgerin. Dass ich dann plötzlich im höheren Alter anfing zu schreiben, fand man erstaunlich, aber in Ordnung.
Wir haben auf dem Weg hierher überlegt, wie viel Kriminalität eigentlich in uns steckt. Ihre Helden, Heldinnen ja zumeist, sind ja schon eher so die sympathischen Kriminellen. Wie viel Kriminalität könnten Sie denn tolerieren? Also mal was aus der Drogerie mopsen oder so? Fällt das noch unter Gentleman-Diebstahl? Oder?
Es kommt aufs Alter an. Ich denke, in jungen Jahren hat jeder schon mal als Mutprobe was geklaut. Die Jungs vielleicht mehr als die Mädchen. Aber ich habe mal mit 16 in Paris einen Lippenstift gestohlen und im Louvre Kunstpostkarten. Und so hat jeder ja was auf dem Kerbholz in diesem Alter. Ich denke aber, ein normaler Bürger muss nicht unbedingt klauen.
Also mal durchs Absperrband gehen oder was hat, oder bei Rot über die Ampel. Daniel ist nämlich so einer, der traut sich das alles gar nicht.
Nein, ich kann also schwarz fahren zum Beispiel, kann ich nicht. Ich habe wirklich physisches Unbehagen, wenn ich keine Fahrkarte hätte. Also
ich bin einmal in Berlin, besuchte ich meine Tochter, die damals noch studierte dort, besuchte ich sie und auf einmal saßen wir in der U-Bahn und ich sagte, ich habe ja gar keine Fahrkarte, denn sie hatte natürlich eine Dauerkarte. Und dann sagte sie, gleich kommt der Controlletti. Und ich bekam einen riesigen Schreck, ich fand das ganz furchtbar. Und tatsächlich hörte ich im Hintergrund plötzlich die Stimme, Fahrkontrolle. Und ich bin zusammengefahren, wie nur was, in meinem hohen Alter jetzt noch. Und dann waren das zwei Jugendliche, die fanden das wahnsinnig witzig. Haben sich kaputt gelacht über mich.
Die Szene ist ja auch im Buch.
Ja. Genau. Ach, das genau. Ist ja lustig. Selbst erlebt.
Gruß aus der Küche, ja, so heißt Ihr neuer Roman. Das ist so ein Blick hinter die Kulissen eines Restaurants.
Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, in dieser Podcast-Folge geht es zufällig auch in gleich mehreren Büchern um die Rolle der Frau nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich wollte dann von Ingrid Noll wissen, ob es stimmt, dass sie erst mit ihrem späten Erfolg als Schriftstellerin zum ersten Mal ein eigenes Zimmer hatte. Das hat sie nämlich irgendwo gelesen.
Ziemlich zum ersten Mal. Also zu Hause hatte ich zwei Schwestern und dann hatten wir immer zu dritt ein Zimmer. Mein Bruder hatte eins für sich alleine. Also das konnte man aus moralischen Gründen nicht, dass man den Bruder mit einer Schwester zusammensperrt oder so. Aber eine Weile war er mal woanders und da bekam ich kurzfristig sein Zimmer. Das fand ich schon mal ganz toll. Aber dann habe ich vom Elternhaus geheiratet, wie das in meiner Generation so üblich war. Und natürlich kamen dann drei Kinder. Wer hat denn einen Palast, dass dann die Mutter noch ein eigenes Zimmer hat? Das gibt's kaum, nicht? Erst als die dann auszogen, wurden drei Kinderzimmer frei. Eins hat sich mein Mann genommen, eins ich und eins meine Mutter, die wir dann zu uns genommen haben, weil sie dann schon recht alt war.
Und haben Sie denn gehadert mit dieser Frauenrolle Ihrer Generation? Also wollten Sie eigentlich was anderes machen als, Sie haben ja die Buchhaltung gemacht in der Praxis Ihres Mannes.
Nicht und nur, ich habe viel gemacht.
Aber es war ja nicht unbedingt das, was Sie sich wahrscheinlich gewünscht hätten zu tun, oder?
Nein, ich habe aber immer das gemacht, was notwendig war. Die Wäsche gewaschen, das Essen gekocht, auch dann meine kranke Mutter gepflegt und so weiter. Das waren alles Dinge, die mussten sein. Und da habe ich nicht gehadert, sondern ich dachte, muss halt sein, dann mache ich das auch.
Mhm. Und gab es denn auch so diese Traum- und Wunschebene? Also eigentlich möchte ich.
Was? Ja, es gab eine Experimentierphase, als die Kinder also nach und nach noch nicht alle gleichzeitig aus dem Haus zogen. Da fing ich so an, jetzt suche ich was. Ich habe ein bisschen Zeit, ein bisschen. Fing an zu zeichnen, habe Kurse gemacht, habe Spanisch gelernt in der Volkshochschule. Ah. Habe lange im Chor gesungen. Das habe ich sehr geliebt und erst aufgehört, als es Bestseller gab und ich musste viel weg und konnte nicht zu den Proben kommen. Also ich hatte so alles Mögliche und meine Fühler ausgestreckt und habe eben auch Kindergeschichten geschrieben hier bei Bels und Gelberg. Und da kamen so kleine Geschichten, die man an einem Tag schreiben kann, die wurden dann auch gedruckt.
Also das war dann der Anfang.
Und das
dann
war der Anfang. Aber dann kam natürlich auch die Idee, jetzt meine Kinder sind erwachsen, Enkel hatte ich auch noch nicht. Aus den Kinderbüchern bin ich irgendwie ein bisschen weit weg. Jetzt mache ich mal genau das Gegenteil, nicht so freundlich wie für die Kinder, sondern richtig gemein für Erwachsene.
Ja, und da saßen wir mit ihr auf der Bank mitten in der Fußgängerzone und man muss sagen, Ingrid Neul ist da schon wirklich echt bekannt. Immer wieder gingen da Leute vorbei und grüßten freundlich.
Und da hat sie uns dann auch erzählt, wie es weiterging mit ihr und dem Schreiben dann für Erwachsene.
Als ich anfing mit dem ersten Roman, Der Hahn ist tot, da wusste ich auch noch gar nicht, kriege ich einen ganzen Roman zustande, denn ich hatte es ja noch nie gemacht. Es war ein Experiment. Ich habe es auch noch zuerst nicht überall rumposaunt, sondern stillheimlich immer weiter gehäkelt und merkte aber von Kapitel zu Kapitel, das macht mir Spaß, das ist das Richtige für mich. Und als es dann aber fertig war, wusste ich auch nicht recht, taucht das was oder nicht. Es war ja kein typischer Krimi, weil ich gar nicht so eine große Erfahrung hatte. Ich hatte eigentlich eher ganz andere Bücher gelesen als Krimis. Ich dachte nur, Mord muss sein und habe jede Menge Leute umgebracht. Aus Versehen, aus Unkenntnis. Und dann war aber das Problem, was mache ich jetzt damit, wie ich fertig war? Und dann lasen es mein Mann, meine Schwestern, meine besten Freundinnen und die haben mich alle ermutigt. Und sagten, du schickst doch mal an einen Verlag und so. Mehr als Nein sagen können die auch nicht. Und ich habe dann überlegt, welcher Verlag soll es sein, guckte zu Hause im Bücherschrank und sah viele Diogenes-Bände. Und sagte, ich probiere es da mal zuerst. Das Merkwürdige geschah, oder sagen wir mal das Glück, denn auch in jedem Verlag gibt es ja verschiedene Geschmäcker. Die Frau, die es dort las, fand es gut, hat mich sofort angerufen, hat gesagt, bitte nicht weiterreichen, das soll eine Option sein, unser Verleger soll selber lesen. Und ich kam dann also ganz glücklich, sprang ich meinem Mann entgegen, eine Frau aus der Schweiz hat angerufen und mein Mann, ganz trocken, war die besoffen. Ja, so gilt der Prophet im eigenen Vaterland. Und dann wirklich nach 10 Tagen rief der Verleger an aus Zürich und redete ganz lange und ausführlich mit mir, wollte ganz viel wissen, war so richtig neugierig, bin ich auch. Deswegen mochte ich das gerne. Ja, und sagte dann, das machten wir gerne. Ne?
Ingrid Neuls Mann war Arzt.
Ja, und jetzt konnte er endlich mal auch ihr assistieren bei ihrem berühmtesten Fall. Und Achtung, wenn ihr die Apothekerin von Ingrid Neul noch lesen wollt, jetzt kommt ein etwa einminütiger Spoiler.
Der Trick dort, den verdanke ich ihm, obwohl er nun kein Zahnarzt war. Aber meine Mutter trug ja eine Zahnprothese und die lag manchmal an Orten, wo sie nicht hingehört. Nämlich im Untersetzer von der Kaffeetasse oder so, weil sie ungemütlich wurde. Und mein Mann hatte dann die gute Idee, wenn man einen Studenten der Zahnmedizin nimmt, der könnte da ein Loch reinbohren in die Zahnprothese und Gift einbetten. Und die Apothekerin besorgt das Gift. Dann wird es wieder verschlossen und wenn der dann irgendwann Kaffee trinkt, löst sich das langsam auf. Das war die Idee meines Mannes und die war genial, finde ich. Und auch noch nie da gewesen. Deswegen ist die Apothekerin ihm gewidmet gewesen. Ja.
Also dann haben Sie dann schon bei solchen medizinischen Detailfragen, die man ja manchmal braucht im Krimi, war ja dann schon auch eine Hilfe.
Natürlich war eine Hilfe und hat dann auch immer als Erster alles gelesen, was ich hatte.
Ah, okay.
Ja, ja.
Das ist aber auch echt krass lustig. Also ihr Mann sieht das Gebiss der Schwiegermutter und da kommt ihnen dann die Idee für einen Mord, oder? Das ist auch crazy.
Ja, und vor allem, dass sie das dann auch tatsächlich gleich umgesetzt hat und mit so einem wahnsinnigen Erfolg. Dann saßen wir also eine Weile da und sind mit ihr noch ein bisschen da spazieren gegangen in der Fußgängerzone und dann sind wir irgendwann wieder zurück zur Buchhandlung Belz für die Podcast-Session, die ja dann anfangen sollte. Also wir mussten ja dann auch irgendwann da ankommen. Und haben uns aber noch ein kleines Selfie mit diesem Denkmal gegönnt, was ja so aussieht wie Pippi Langstrumpf.
Und dann noch mal kurz nachgefragt auf den letzten Metern, wie denn ihr Chinesisch ist, Frau Neul. Denn Ingrid Neul ist ja in Shanghai geboren und hatte auch ein paar Jahre als Kind verbracht.
Ich konnte sowieso nicht gut Chinesisch, sondern nur das Wichtigste, bisschen handeln beim Einkaufen oder so. Und das habe ich auch vergessen. Aber als die Kinder ganz klein waren, Babys waren, ertappte ich mich, dass ich manchmal ein Wort auf Babysprache sagte.
Ach, wirklich?
Ja, ganz merkwürdig.
Das ist ja witzig, dass wieder tief das dann so drin ist.
Das hatte ich eigentlich völlig vergessen, aber ja, kam es auf einmal raus.
Ja, lustig.
Ingrid Neul, wirklich klug, wach, witzig und einfach mega unkompliziert, ne? Und ein Star.
Ja, und ich fand es so toll, dass sie sich ja dann auch die ganze Show angeguckt hat. Ich war ehrlich gesagt vorher ein kleines bisschen nervös, wie sie reagiert auf unser leicht durchgeknalltes Bridgerton-Intro. Wir sind wieder auf die Bühne getanzt, hatten wieder diese seltsamen Klamotten an und haben uns die ganze Zeit mit Lord und Lady Carrefour angesprochen.
Wir waren ja vorher in Frankreich und da hast du noch bei Carrefour eingekauft.
Genau, haben wir beide bei Carrefour eingekauft und hießen dann deswegen Carrefour. Und da dachte ich so, oh, das kann man ja auch bescheuert finden mit 89 Jahren. Aber Ingrid Noll saß in der ersten Reihe und ist voll mitgegangen die ganze Zeit. Das Gespräch mit ihr dann auf der Bühne war auch total witzig. Und bis zum Schluss ist sie geblieben und hat beim Quiz mitgefeiert, hinterher noch lange Bücher signiert. Also es war wirklich zauberhaft.
Ja, sie hat gesagt, sie müssten Schauspieler werden. Ja,
sie ganz sie müssen auf eine Bühne.
Sie müssen auf eine Bühne. Also man spürt schon, die wird da auch aus Gründen heiß und innig geliebt in Weinheim. Und nach dem Interview, da geht es bei uns im Podcast eigentlich immer weiter mit dem All-Time-Favorite. Vorher haben wir aber diesmal in diesem Fall noch ein extra Buch, wenn man nicht so viel selbst lesen will im Urlaub oder so, und zwar den Proust-Fragebogen. Den kennt ihr vielleicht aus dem Magazin der FAZ, der war da immer abgedruckt und jetzt ist der als eine Art Mitmachbuch erschienen.
Also das ist eigentlich ein Zeitvertreib aus dem viktorianischen England. Und hieß da Confession Album. Das ist so ungefähr das Freundebuch des 19. Jahrhunderts. Da hat man so bestimmte Sachen gefragt und erfuhr dann Dinge über Bekannte, die man eigentlich nicht fragen durfte. Damals war ja alles Mögliche unschicklich. Da konnte man nicht so direkt die Leute drauf ansprechen. Da hat man halt so einen kleinen, so eine Art Freundebuch gemacht und da die Fragen reingeschrieben und dann konnte man sich das dann hinterher in Ruhe durchlesen. Proust hat diesen Fragebogen dreimal ausgefüllt. Und all diese drei ausgefüllten Fragebögen von Proust sind auch in diesem Buch abgedruckt. Und die Antworten von 20 weiteren berühmten Leuten. Karl Marx zum Beispiel, Paul Cézanne, Oscar Wilde, Thomas Mann, David Bowie, Astrid Lindgren. Und ja, es sind 18 Männer und 3 Frauen.
Ja.
Das ist schon ein bisschen bedauerlich. Und da antwortet Thomas Mann zum Beispiel auf die jetzt auch etwas outdatete Frage, was schätzen Sie an einem Mann? Sagt Thomas Mann, Geist und Geistigkeit. Was schätzen Sie an einer Frau? Schönheit und Tugend. Astrid Lindgren hat auf beide Fragen dasselbe geantwortet, nämlich Humor, Güte und Wahrheitsliebe. Oh. Punkt Astrid Lindgren, würde ich sagen.
Würde ich es auch sagen, würde ich sagen. Man erfährt auch, also man wird auch angeregt, selbst zu recherchieren. Zum Beispiel, wer war denn Ihre Heldin der Geschichte, wird Karl Lagerfeld gefragt. Und er sagt, Lieselotte von der Pfalz. Punkt. Und dann, ja, da höre ich, yay. Also mir sagte, kennst du Lieselotte von der Pfalz?
Nein.
Und ich habe das gegoogelt. Wichtige Frau, hallo, die hat 60.000 Briefe geschrieben. Und sie hat am Hof Ludwig des 14. gelebt und hat ausgepackt über das höfische Leben, über die homosexuellen Neigungen ihres Ehemanns und wie sie das da alles überlebt hat. Und das war eine richtige Granate, diese Frau. Man hat also wirklich eine Milieuschilderung. Lieselotte von der Pfalz steht da, einfach so bei Karl Lagerfeld, gleich Horizont erweitert, check.
Super. Ja, ich könnte das stundenlang durchlesen, diese Fragebögen. Georges Simenon zum Beispiel ist auch manchmal lustig. Auf die Frage nach seinem Lieblingsschriftsteller hat er geschrieben, ich lese nicht. Achso, wie bitte? Interessant.
Oscar Wilde, wie entspannen Sie am liebsten? Sonette schreiben und reiten.
Genau unsere Methode auch. Lord Bridgerton Kaiser. Mein Lieblingsfragebogen ist eigentlich der von John le Carré. Da hat er erstmal geschrieben bei Lieblingsnamen, Scotch und Soda, fand ich ein bisschen lustig. Und wo möchten Sie leben, hat er geschrieben, genau da, wo ich gerade lebe, in Cornwall auf meiner Klippe, mit dem Nachtzug nach London, der in Penzance wartet, wenn ich ihn brauche.
Oh.
John! Da hinten sind dann diverse leere Seiten drin, nur mit Fragen. Das kann man dann selber als Confession-Album sich mal zu Hause hinlegen, wenn man Gäste hat oder mit Freunden zusammen ausfüllen oder einfach mal mitgeben, wie man es auch mit Freundebüchern macht, wenn man sich nicht traut, gewisse Fragen so von Angesicht zu fragen. Zum Beispiel, Daniel, dein wertvollster Besitz?
Materiell oder
idealistisch?
Materiell. Ach, ich habe, glaube ich, mal sehr viel investiert für eine Silberquerflöte. Die liegt dann irgendwo an einem geheimen Ort in meinem Kleiderschrank. Und da, das ist, glaube ich, mein wertvollster Besitz tatsächlich.
Das würdest du aus dem brennenden Haus retten.
Das würde ich tatsächlich, das habe ich auch schon mal überlegt. Irgendwie, was mache ich eigentlich, also wenn irgendwas passiert? Die Flöte würde ich, glaube ich, retten. Was ist bei dir?
Alle Fotos.
Fotos, ja.
Ja. Also, es wäre wahrscheinlich schwierig, die alle zu retten, aber das wäre mein wertvollster Besitz, glaube ich, alle Fotos. Und das ist toll bei den Fragen, weil man ja auch selber so ins Nachdenken kommt. Was ist es? Zu welcher Zeit hätten Sie gern gelebt? Lord Daniel Fritz Kohlerton auf Normersche.
Auf Normersche. Ich wäre, glaube ich, in der Gegenwart bin ich, glaube ich, ganz glücklich tatsächlich.
Ja, also hättest du nicht gerne. Nein, also zumindest zeitweise mal.
Wann denn? Mittelalter, hygienische 20er Zustände?
20er Jahre!
Ach, 20er Jahre? Nee. Wirklich, doch. Deins wäre so die 20er.
Naja, nicht für, also wenn gut. Ich würde jetzt das nicht eintauschen, dieses Leben gegen eins in den 20er Jahren, aber so mal so für so ein paar Monate ins Paris der 20er Jahre, Café de Flore, würde ich nie nein sagen.
Wie entspannen Sie am liebsten? Die Frage an Oscar Wilde. Wie machen Sie das denn, Lady Normersche?
Du hast die ganzen Zwischennamen weggelassen.
Ja, ich weiß,
bitte schön.
Lady Christina.
Ja.
Waterton.
Auf Normersche. Auf Normersche. Genau. Wie entspanne ich am liebsten, wenn ich solche Bücher lese, wie das von dieser St. Peter-Ording-Saga oder meinetwegen Bridgerton oder auch Bridgerton bei Netflix gucke, also so Netflix-Serien, und zwar gucke ich ja durchgehend dann, wenn ich mich. Das mache ich nur zum Entspannen. Ich gucke nicht so Breaking Bad, irgendwie sowas Brutales oder sowas Trauriges oder Anspruchsvolles. Da gucke ich echt so Bridgerton. Ich muss nur gucken, wie die Häuser aussehen, wie sieht es da drinnen aus. Wie doll ist das Kleid geschnürt? Das entspannt mich maximal.
Und interessant ist, Marcel Proust hat ja dreimal geantwortet und irgendwie ziemlich unterschiedlich. Ja. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, alles fließt im Leben und man ist immer an einem anderen Ort und springt immer an einem anderen Ort in den Fluss und es ist nie derselbe Fluss. Und das ist irgendwie auch ganz, man kann das also auch mehrfach ausfüllen. Also es hat mich angeregt, die Lektüre der Fragebogen, und man kann sich dann, wie gesagt, auch selbst eintragen in einer Reihe mit Karl Lagerfeld und Karl Marx. Hammer, genau.
Ich möchte noch was fragen.
Na.
Welches Talent hättest du gern?
Ich bin ja so bei künstlerischen Talenten, ich kann ja überhaupt nicht zeichnen. Du hast mir ja mal dieses Katzenzeichenbuch geschenkt und gesagt, ja Daniel, das hast du schon ganz toll gemacht, die Katze. Also es war ganz über ja. Ich würde wahnsinnig gern zeichnen können. Also bei Musik, kann ich so zwei, drei Sachen so. Aber so
wie bei Musik kann ich so zwei, drei Sachen. Daniel hat gestern schon wieder eine Orgel gespielt. Genau. Wenn ihn in eine Kirche lässt von befreundeten Leuten, dann setzt er sich sofort an die Orgel, spielt Yesterday.
War lustig.
Also er kann schon ein, zwei Sachen in
Nein,
in
aber, Musik. Nein, aber diese.
Aber zeichnen
und wirklich basteln. Überhaupt nicht. Und basteln. Diese Tannenbaumkugel, diese Christbaumkugel.
Wenn jetzt so eine Fee kommt mit drei Wünschen, sagst du erstens zeichnen, zweitens basteln, drittens nähen.
Ich weiß nicht genau, ob mein Durst nach Nähen jetzt so groß ist, dass ich den dritten Wunsch an eine Fee dafür aufgeben würde. Katharina, was ist denn so dein, nach welchem Talent verlangt es denn dich und dürstet es dich?
Also, ich hätte sehr viele Talente gerne, aber ich würde, wir ergänzen uns einfach so gut. Ich würde wirklich gern Klavier spielen können und es gibt keine Chance, dass ich das lerne.
Ja, aber das kann man, glaube ich, durch Lernen auch lernen. Ne? Beim Zeichnen.
Beim Zeichnen, aber wenn du das Katzenbuch erstmal da durchgezeichnet hast, die 40 Seiten, dann kannst du jede Katze zeichnen und kannst dann allmählich zu Hunden übergehen. Da traue ich dir schon zu.
Okay, wir fangen auch mal mit dem Flohwalzer an, dann steigen wir uns zu Alle meine Entchen.
Bei der nächsten Tour, da setzt du dich nicht an die Orgel, sondern bringst es mir dann direkt bei. Das wäre schön.
Mit den Füßen. Wunderbar. Oh, ja, Gott. Der Proust-Fragebogen ist bei Kamper erschienen, im Kamper Verlag, hat 208 Seiten, die sind, wie gesagt, nicht alle bedruckt, sondern es sind, wie viele Fragebogen sind es? 20?
20, genau. 20 plus 3 Proust.
Genau. Und dann viele freie Seiten zum Selbstausfüllen für 28 Euro in diesem aparten.
Ja, das ist schick. Super Geschenk.
So. Das sind schon fast unsere Bücher, aber natürlich kommen wir jetzt zum fast schon Finale.
Die All-Time Favorites.
Glauben Sie wirklich, wir kommen in 80 Tagen um die Welt? Es kann passieren so viel. Unwetter, Axtbruch, Schiffsuntergang, Eisenbahnunglück, Überfall, Tiger, Eier, Cholera.
Das macht dir keine Sorgen, Passepartout. Das alles habe ich einkalkuliert.
In 80 Tagen um die Welt. Das haben wir mitgebracht. Ein altes Europa-Hörspiel von Heike Dine Körting. Jules Verne, also ein Sound aus unserer Kindheit und Jugend. Wir dachten, wir reisen in 8 Tagen durch Deutschland gerade. Und was liegt da näher als in 80 Tagen, um die Welt von Jules Verne mitzubringen? Tolles Buch. Ich hatte das neulich als Graphic Novel ja mal vorgestellt aus dem Knesebeck Verlag. Jetzt habe ich mal nach langer Zeit den Roman wieder gelesen. Worum geht's? Es geht um Phileas Fogg, ein Gentleman in London, reich und cool, der lässt sich nichts vormachen, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, aber keiner weiß so richtig, woher er eigentlich das ganze Geld hat. Und er hat einen minutiös geregelten Tagesablauf in seinem Londoner Club, in dem er jeden Tag isst und immer dasselbe isst, schließt er dann eben die Wette ab, von der wir gerade gehört haben. In der Zeitung stand, es sei möglich, die ganze Welt jetzt in 80 Tagen zu umrunden, also es sei logistisch möglich, von den Fahrplänen, von Schiffsfahrplänen und von den Eisenbahnfahrplänen. Und er will das dann ausprobieren und los geht's. Und er macht es nicht allein, sondern mit seinem neuen Diener Passepartout. Er kommt aus Paris, das heißt auf Deutsch, passt zu allem sozusagen, ja. Und er macht sich auf den Weg über Indien, also Suezkanal, Indien, Hongkong, Yokohama, San Francisco, New York und einmal um die Welt mit ganz genauem Zeitplan. Und es klappt auch eigentlich ganz gut. Aber ihnen auf den Fersen ist Mr. Fix von der britischen Polizei. Und der Mr. Fix hat die fixe Idee, dass der Phileas Fogg vorher eine Bank ausgeraubt hat. Denn die Beschreibung des Bankräubers passt ganz auf ihn. Und er verfolgt sie und versucht immer, sie aufzuhalten. Aber der Haftbefehl kommt nicht schnell genug nach. Und so ist Phileas Fogg und Passepartout sind immer einen Tick schneller. Er legt ihnen aber, der Mr. Fix, Steine in den Weg. Zum Beispiel betäubt den Passepartout an einer Stelle mit Opium und der verschläft dann die Abfahrt des Schiffes. Und dann muss Passepartout in einer Zirkusmanege arbeiten, schließt sich einer Zirkustruppe an. Da treffen sie sich in der Manege wieder. Also eine skurrile Reise um die Welt, Abenteuerroman, und es ist ein starkes Zeitzeugnis aus einer besonderen Zeit, nämlich es ist der koloniale, kolonialistische Blick aus England, aus Großbritannien. Schaut mal, wir haben die Welt in der Hand, wir haben sie vermessen, wir besitzen sie in 80 Tagen um die Welt, kein Problem. Das ist so der Spirit dieses Buches und das ist so auch der Blick, der britische Blick, heute würde man dieses Buch sicher anders schreiben, auf die Kolonien, auf Indien, auf den Hinduismus, auf die Menschen in den anderen Ländern. Das muss man sozusagen immer im Hinterkopf haben und wird auch in dieser wunderbaren Schmuckausgabe ganz toll kontextualisiert. Es gibt ein Glossar und es wird wirklich gesagt, worum es in diesem Buch geht und warum es so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Und gerade diese Schmuckausgabe, ich war ja nicht immer durchgängig Fan von Schmuckausgaben, gerade mit so rotwangigen Eichhörnchen und so. Aber diese Schmuckausgabe...
Das war einmal.
Also das ist wirklich ein sehr gelungenes Buch, finde ich.
Da ist zum Beispiel auch eine Weltkarte drin. Das ist sehr hilfreich, da kann man genau sehen, wo die lang gefahren sind und zu welchem Datum sie wo waren. Und dann auch so kleine gefaltete Blätter, schön illustriert.
Wie sah es in einem Londoner Club aus?
Genau.
Was sind die Kernthesen des Hinduismus? Und das erfährt man dazu und das bringt dann sozusagen das ganze Bild. Und es wird auch erklärt, dass Phileas Fogg eben ein typischer Vertreter dieses ausgehenden 19. Jahrhunderts ist. Denn diese Zeit, dieses Minutiöse, der Stundenplan, der Fahrplan, das war neu. Damals, und das half mir das nochmal mich dazu sensibilisieren. Damals hatte jeder Ort eine andere Zeit. Also Münster hatte eine andere Uhrzeit als Osnabrück. Und das ging auch so lange gut, solange es noch keine Eisenbahn gab zum Beispiel. Und dann irgendwann brauchte man aber eine gemeinsame Zeit, um verbindliche Fahrpläne herzustellen. Und also mit der Industrialisierung, mit dem logistischen und industriellen Fortschritt brauchte man eine gemeinsame Zeit und dann sind die Zeitzonen entstanden und eine verbindliche Zeit. Und der minutiöse, immer pünktliche Phileas Fogg ist der Bilderbuchvertreter dieser Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Könnte vielleicht Werbefigur für die Deutsche Bahn werden.
Ja,
vielleicht mal über verbindliche Zeiten mal nachdenken.
Über verbindliche Zeit nochmal neu nachdenken.
Als ich es jetzt nochmal gelesen habe, muss ich sagen, auch das ist ein Buch, was man sehr gut so jungen Menschen, weiß ich nicht, so ab
für, je nachdem, wie die drauf sind. Ich weiß, nicht alle mögen sowas lesen, aber man kann es ja mal versuchen. Wenn Sachen rausfallen und wie Weltkarten und einen schönen grünen Farbschnitt es hat, ist die Offenheit vielleicht noch ein bisschen größer. So, keine Ahnung, so 14-, 16-Jährigen. Man kann das wirklich gut lesen. Und gerade diese Schmuckausgaben mag ich gerne. Es gibt gerade von den Klassikern ja auch oft echt hässliche, billig gemachte Ausgaben, weil ja da die Rechte frei sind. Da kann sich im Grunde jeder so eine Ausgabe zurechtzimmern. Und dass sich der Koppenrat dieser Sache angenommen hat und diese Schmuckausgaben macht, finde ich gut, weil nämlich eben genau solche Dinge wie Kolonialismus und was man heute eben völlig anders schreiben würde, wo man erstmal so ein bisschen zusammenzuckt, das ist dann hinten im Nachwort erklärt, im Glossar erklärt. Vieles ist eben auch durch diese kleinen Faltblätter, die da drin liegen, nochmal erklärt, was man heutzutage nicht weiß und wo auch gerade junge Menschen dann sagen so, boah, ey, das Buch, das ich kann das gar nicht lesen, weil da einfach Sachen gesagt werden, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber wenn das dann so erklärt wird, ist es eben ein leichterer Zugang. Ja, und wie alle All-Time-Favorites ist auch dies ein Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer. Unter anderem hat uns Mike dazu geschrieben, der es tatsächlich auch mit seinem Sohn gemeinsam gelesen hat, nachdem er es vorher, also das eins seiner Lieblingsbücher, weil einer der ersten Erwachsenenromane, daran kann ich mich auch noch erinnern, das waren so die ersten Erwachsenenromane, weil die eben so einigermaßen leicht zu lesen waren. Ich habe ja lange Zeit gehadert mit Erwachsenenromanen. Meine Mutter wollte mir immer so Effi Briest unterschieben, so Fontane gerne, so nach dem Motto, hier kannst du mal Enid Blyton weglegen und mal was Ordentliches lesen, Fontane, das sei leicht zu lesen. Und da hatte ich zwei interessante Erlebnisse. Erstens hatte ich gar nicht gemerkt, dass Effi Briest ein Kind gekriegt hat. Plötzlich war das 4 Jahre und saß auf der Schaukel, dachte ich so, hups, hier habe ich wohl irgendwas überlesen, weil ich nämlich immer nur die wörtliche Rede gelesen habe. Also ich war dann auch nach 2 Stunden fertig und meine Mutter so, hä, wieso bist du schon fertig? Ich so, ja, ich habe nur die wörtliche Rede gelesen, diese ganze Beschreibung habe ich nicht gelesen. Oh. Gerade bei Fontane, natürlich fatal.
Das ist wie Bridgerton gucken, nur wenn man das Geschirr anschaut.
Ja. Es zieht sich so ein bisschen durch bei mir. Effizienz, sage ich nur. Ja, und Julia hat uns auch geschrieben, die schreibt, ich liebe das Buch und gehe immer wieder gern mit Phileas Fogg auf Weltreise, aber bitte empfehlt unbedingt auch das Buch von Matthew Goodman in 72 Tagen um die Welt, in dem es um 2 Reporterinnen und ihren Wettlauf um die Welt geht. Das machen wir sehr gerne, wir haben es sogar schon mal empfohlen. In einer Buchladenfolge mit dem Titel Geschichten, Glückskekse und Gesang, da habe ich das schon mal vorgestellt, weil jemand ein Buch suchte zum Thema Reise und Abenteuer und das erzählt eben diese Geschichte von 2 Reporterinnen, die um die Wette auch in etwa dieser Zeit um die Welt reisen und sich da sozusagen betteln. Und das wirft halt nochmal so einen besonderen Blick auf die Anforderungen, die Frauen zu erfüllen hatten, wenn sie alleine auf Weltreise gegangen sind. Wahre Geschichte, toll beschrieben von Matthew Goodman. Noch ein Buch mal eben reingeschmuggelt.
Jules Verne in 80 Tagen um die Welt in dieser wirklich sehr schönen Schmuckausgabe. 272 Seiten bei Koppenrath erschienen für 30 €. Und im Knesebeck Verlag die Graphic Novel für 22 €, die auch wirklich sehr schön gezeichnet ist.
Genau. So, und jetzt kommen wir zum...
Das Quiz.
Die erste Frage ist die überraschenderweise Kategorie Bridgerton. Wie viele Bridgerton-Geschwister gibt es und wie heißen sie?
Haben wir eine Meldung?
Also die sind alphabetisch sortiert.
Das ist schon mal sehr gut und richtig.
Ich glaube, das ist so ein ganz schwieriger H-Name. Also 8 Geschwister gibt es. Anthony ist der erste.
Ja.
Und jetzt muss ich irgendwas mit B von meinem Ohr.
Ja.
Ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Ich weiß, dass C ist Colin.
Ja.
D ist...
Aus der ersten Staffel.
Ach, Daphne?
Ja.
D-E.
Die aus Daniels Band, die coole.
Eloise.
Ja.
Eloise, genau. E-F. Francesca.
Ja.
Stimmt, oder?
Ja, Francesca.
G.
Weiß es jemand anders, möchte aushelfen? Ah. Guck mal da.
Gregory war der Jüngste.
Gregory ist der mit G. Und weißt du noch die anderen beiden?
B. Benedict.
Ja. Und H.
Hyacinth.
Ja, die jüngste Schwester mit dem wunderschönen Namen Hyacinth.
Freiburg, das Bridgerton-Kompetenzzentrum.
Ja, genau.
Ja, in 80 Tagen um die Welt. Welche Kurzgeschichte eines anderen berühmten Autors nutzte Verne als Inspiration für seinen Roman? Charles Dickens, The Battle of Life, der Kampf des Lebens. 3 Sonntage in einer Woche von Edgar Allan Poe. Oder H.G. Wells, Die Zeitmaschine.
Wer traut sich? Die Zeitmaschine, The Battle of Life oder drei Sonntage in einer Woche?
Also ich vermute die Zeitmaschine.
Die Zeitmaschine ist es leider nicht. Oh, ja, also die Chancen
getraut.
Steigen. Oh, da haben wir da vorne, da in gestreift, ja, ganz ja. Links. Ja, ja, genau.
Das ist auch einfach nur geraten, und zwar drei Sonntage in einer Woche.
Ja, das stimmt. Von Edgar Allan Poe. Super. Yes. Da steckt natürlich, also ohne...
Das waren also die Highlights aus unseren Shows in Freiburg, in Münster und in Weinheim. Es war wirklich überall richtig schön und wir wären gar nicht dort gewesen, wir hätten gar nicht kommen können ohne unsere Kollegin Birgit Labs, die alles organisiert hat, die gute Fee hinter den Kulissen. Ganz toll. Vielen Dank, liebe Birgit.
Und die auch immer jeden Quatsch mitmacht und unterstützt. Also
aber
egal.
Auch keine Chance beim Bridgerton Memory gegen dich hatte.
Das können wir ja nochmal üben. Ah. Ja, also es waren wirklich tolle Städte, die wir da gesehen haben. In Freiburg, diese Bächle fand ich ja so herrlich. Da hätte ich sehr gerne mit dir ein kleines Bächle-Rennen mit so kleinen Holzbooten gemacht. Dazu hatten wir leider keine Zeit mehr. Die Altstadt in Weinheim, du hast es schon erwähnt, wirklich wahnsinnig schön. Und es war auch so tolles Wetter. Und diese alten Fachwerkhäuser, die leuchteten ja vor diesem blauen Himmel. Ich bin extra früh aufgestanden am Morgen, damit ich mir das nochmal angucken kann. Da hatten wir übrigens auch unser schlimmstes Parkmanöver.
Ja, es war eine ganz enge Tiefgarage und nur dank meiner logistischen Fähigkeiten, die man auch im Flughafen hätte einsetzen können, also das Dirigat
dass
sozusagen.
Dass man so rumwedelt.
Na, das war natürlich schon sehr professionell. Also sind wir da auch ohne Schramme rausgekommen tatsächlich.
Ich glaube, es war rechts und links jeweils höchstens 5 cm.
Geil, weil es war ganz, ganz, ganz knapp. Ja, in Münster gab es Regen. Es gab ein echt doofes Café, aber abends ein ganz tolles Publikum und ich konnte meine Religionsgeschichte-Skills ausleben. Da gibt es ja so Käfige im Turm der Lamberti-Kirche, die da oben hängen. Schaurige Geschichte, müsst ihr mal googeln, irgendwie ganz irre. Und Katharina und Birgit kennen die jetzt.
Ja, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, mit Daniel verreisen ist wie wenn man, als man früher mit seinen Eltern verreist ist. Man muss jede Kirche betreten, die des Wegs kommt. Also, ach, da ist eine Kirche, lass mal kurz rein. Das Tolle
und hast du es schon einmal bedauert?
Nein, ich wollte gerade sagen, das Tolle ist, du kannst einfach zu jedem Heiligen, der da drin ist, zu jeder Statue, zu jedem Jesuskreuz eine Story erzählen. Also, das ist dann auch so ein bisschen Kirchen-Event-Tourismus mit Daniel
Kaiser.
Genau.
Und
da könntest
so
du vielleicht einen Geschäftszweig draus machen.
Ja, genau. Zweites Standbein.
Können
wir auch mal verlosen.
Kirchenführung. Oh ja, das können wir mal verlosen. Kirchenführung. Durch welche Kirche würdest du führen in Hamburg?
Durch die Hauptkirche St. Petri oder durch den Michel?
Nee, entscheide
freie
dich
Wahl.
Mal für eine.
Ach so. Ach. Ja, es gibt ja ganz viele Kirchen auf einen Fleck. Da kann man ja so eine Hauptkirchentour machen.
Jetzt übernimm dich mal nicht.
Nein, aber das ist ja so ein Spaziergang für den Nachmittag.
Okay.
So 3 Stunden, dann macht man so 3, 4 Kirchen. Die sind ja alle da auf dem Stock.
3 Stunden wollen wir verlosen. 3 Stunden Kirchentour mit Daniel Kaiser.
Ja,
du kannst jetzt noch Nein sagen?
Nein, ich sag einfach mal in einem Moment der Schwäche ja.
Okay.
Okay.
Die näheren Modalitäten.
Komm, im aktuellen Eat, Read, Sleep Newsletter.
Oha, ich bin gespannt.
Spontan geboren, diese Idee. Na.
Super. Mein Lieblingsmoment der Tour bleibt der Featherington-Moment im Hotel in Freiburg. Und übrigens habe ich im Zuge der umfangreichen Bridgerton-Recherche festgestellt, dass diese Serie so eine Art Lookalike-Trend auf dem Buchmarkt ausgelöst hat. Da steht dann auf dem Klappentext sowas wie Fans von Bridgerton werden dieses Buch lieben oder der Regency-Trend geht weiter. Neuer Lesestoff für alle Bridgerton-Fans. Und da habe ich mich dann noch ein kleines bisschen weiter reingesteigert und einiges gelesen. Sicherheitshalber, ich muss ja auskunftsfähig sein, wenn für unseren Buchladen die Anfrage käme, haben Sie sowas wie Bridgerton, könnte ich jetzt liefern.
Könntest du liefern? Was sagt denn Frau Bridgerton-Marenholz? Lass uns mal teilhaben, was kannst du denn empfehlen?
Naja, das kommt drauf an. Also wenn du jetzt der Kunde bei Booktopus,
unser neuen Eat, Read, Sleep Buchladen,
wärst, dann würde ich erstmal fragen, was hat dir am besten gefallen an der Serie?
Also ich fand eigentlich am besten an der Serie, dass sie in einem Punkt anders ist als die Bücher, nämlich diese ins Augen springende Diversität. Die Queen zum Beispiel ist ja schwarz. In der Serie.
Okay, also Diversität, da gucke ich mal hier in meinem umfangreichen Bridgerton Lookalike Regal, guck mal hier, Girls Before Earls.
Ah, sehr lustig.
Von Lex Croucher würde ich dir dann empfehlen.
Alte Geheimnisse und neue Skandale und tatsächlich ein sehr diverses Personal gleich auf dem Cover.
Genau, da hat mich irgendwie schon der Titel überzeugt, Girls Before Earls, das klingt einfach schon so lustig. Ist natürlich same old story, geht um Georgiana, die soll einen anständigen Ehemann finden, stattdessen lernt sie dann Francis kennen, die sich null um Anstand und Tugend schert, stattdessen gibt es Sex, Drugs und Alkohol. Ist wirklich mal auch eine etwas andere Herangehensweise an dieses Regency-Thema. Zwischendurch habe ich manchmal ein kleines bisschen den Plot vermisst, aber insgesamt habe ich mich eigentlich gut unterhalten gefühlt.
Ja, es ist sogar Eselsohren gut auf Seite 104. Katharina ist ein Eselsohr.
Ja, na, manchmal werde ich schwach.
Leute. Dann brauche ich aber auch noch ein Buch aus diesem, sag ich mal, Genre für eine Freundin, die die Serie nur wegen der Klamotten, der Möbel und der Häuser guckt.
Wer könnte das wohl
eine
sein?
Bekannte aus dem Arbeitsumfeld.
Ja, da würde ich dir empfehlen von Emma Hunter, die Somerset-Reihe, erster Band, Sehnsucht und Skandal.
Oh, da sind sogar kleine goldene Flocken auf dem Cover. Also eine Ausstattungsorgie.
Es geht um Isabella, ist die Protagonistin, die nach einem unangenehmen Fehltritt, das war ja damals quasi ausgeschlossen, aber es ist doch passiert, du weißt schon, was ich meine,
knick, knack.
Muss sie ganz schnell einen adligen Ehemann sich sichern und dann findet sie auch ziemlich schnell einen Verehrer, aber der ist öde und sehr, sehr spröde. Ihr gefällt viel, viel besser der Bad Boy, der Tuchhändler Alexander. Ah. Ich habe tatsächlich da nochmal einiges gelernt über die Gesellschaft damals. Also da wird ein bisschen mehr Kontext so vermittelt, warum das alles so ist. Und das spielt in Bath. Mhm. Bridgerton spielt ja eigentlich gar nicht in Bath. Da sind zwar viele Sachen in Bath gefilmt, aber es spielt ja eigentlich in Mayfair in London. Und dies hier spielt tatsächlich dort. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich war ja im März erst da.
Das klingt nach schnell weglesbarem Schmonzettenstoff. Gibt es auch, sagen wir mal, was Literarisches, so für Jan, für Leute, die über Jane Austen zu diesem Regency-Trend kommen?
Ja, habe ich auch was gefunden. Miss Bennet von Janice Hadlow. Da geht es um Mary Bennet. Das ist die kleine Schwester von Elizabeth Bennet aus Stolz und Vorurteil. Und da wird erst im ersten Teil so ein bisschen die Geschichte von Stolz und Vorurteil aus der Perspektive dieser kleinen Schwester geschildert. Und dann geht es um Marys eigenes Leben, die so ganz unscheinbar ist und dann ihre eigene Geschichte erlebt. Und das ist tatsächlich wirklich gut geschrieben. Das ist keine Schmonzette, kann man echt nicht sagen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das für Jane Austen-Fans funktioniert. Oder wenn man so im Krimi-Bereich mal gucken will, Herr Kaiser, da kann man ja auch gerne mal was empfehlen, so Cozy Crime als Genre. Da hätte ich Miss Austen ermittelt von Jessica Bull. Band 1, die glücklose Hutmacherin, glaube ich, auch gerade erst erschienen. Das ist wirklich eigentlich Jane Austen als Protagonistin, die in diesem...
Wie Miss Marple dann.
Ja, genau, die wie Miss Marple dann so detektivisch tätig wird. Und da trifft man auch ganz viele Bekannte aus Jane Austens Leben und aus den Büchern. Das macht richtig viel Spaß, das zu lesen, wenn man großer Jane Austen-Fan ist. Das kann ich jetzt mal hier so aus meinen Recherchen so mitgeben.
Ja, da wird hier aus dem Ärmel geschüttelt. Eine super Beratung. 4 dicke Bücher, alles Taschenbücher. Booktopus, beste Buchberatung. Ich gehe mit 4 Büchern raus für den Sommer. Toll. So, und ein Buch haben wir noch. Wie gesagt, in diesen Sommerfolgen erfüllen wir auch den Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer nach noch mehr Büchern, bitte.
Erstaunlich eigentlich. Ich denke oft, es ist so viel. Wir hauen euch hier die Bücher um die Ohren. Aber wir kriegen wirklich oft als Feedback, die Folgen sollen länger sein. Wir brauchen noch mehr Buchtipps. Also haben wir jetzt noch ein Buch zusammengelesen, extra für euch, ganz neu. Im Nordwind von Miriam Georg.
Miriam Georg, war da nicht was? Ja, da war was. Elbleuchten, das ist die von dieser Elbleuchten-Saga. Die hatten wir auch bei uns zu Gast in Folge 68. Und auch diesmal in dem neuen Buch Im Nordwind tauchen wir ein ins alte Hamburg vor etwas mehr als 100 Jahren. Einmal in das Leben der Bankiersfamilie Reven. Denen gehört auch noch gleich eine große Brauerei, die Holstenbrauerei. Schicke Villa an der Alster, schlecht gelaunter Großvater, kränklicher Vater und dann 2 verschiedene Söhne. Ein so ein brachialer Julius und dann der Wichtige. Jetzt kommt der Wichtige, der mit dem guten Herzen. John oder in Hamburg würde man auch John sagen. Ne? Und der ist Anwalt und macht auch noch ehrenamtliche Rechtsberatung für arme Leute. Und genau da lernt er Alice oder Alice kennen. Weiß man ja mal nicht.
Ne? Ja, ich würde aber auch so in Norddeutschland Alice.
Alice, ja. Und Alice lebt nur ein paar Straßen weiter eigentlich in Hamburg auf der Uhlenhorst. Heute teures Viertel, ganz schick eigentlich. Ne?
Total.
Damals arme Leuteviertel mit rattenverseuchten Treppenhäusern. Und Alice, die kommt so aus einem Schausteller-Hintergrund und arbeitet jetzt in einer Wollfabrik und infiziert sich da auch noch ganz dramatisch und liegt tagelang, wochenlang im Krankenhaus. Und dann bekommt sie wieder einen Job auf dem Hamburger Dom, also diesem großen norddeutschen Jahrmarkt. Also rund, man taucht auch so ein bisschen ein in das Schaustellergewerbe. Und um dieses Milieu geht es wieder, um Arm und Reich, um Männer und Frauen, um diese große Ungerechtigkeit. Ich hatte so den Eindruck, Katharina, es ist so ein bisschen wie Elbleuchten, natürlich, aber wunderbar erzählt, aber ein Ticken düsterer.
Ja, fandst du mit Ticken düster? Ja, ist, ja, das kann sein. Elbleuchten hatte vielleicht ein bisschen mehr Leuchtnis, aber das hatte natürlich auch sehr düstere Passagen da in der Speicherstadt. Ich fand es so herrlich, das zu lesen.
Ja.
Ich habe das so gerne gelesen. Das ist wirklich ein Buch für einen ganzen, entweder verregneten Sonntag oder einen schönen Sonntag auf dem Balkon. Einmal durchlesen, von morgens um 9 bis abends um 9.
Tolle Figuren.
Ja. Was weiß ich, da kann man so richtig ein. Ich konnte es gar nicht mehr weglegen. Ich fand viele Sachen einfach auch interessant. Gerade was du gesagt hast mit der Uhlenhorst, wusste ich nicht, dass das früher ein Arme-Leute-Viertel war und dass die quasi so auf die reichen Alstervillen ja gucken konnten von ihren Häusern aus. Aber dass es eben dazwischen ein riesiger Bruch war. Ich finde aber, Miriam Georg schreibt einfach gut. Die macht das einfach gut.
Die recherchiert gut, die schreibt gut. Und man ist wirklich auch, es ist ja egal, ob man Hamburg kennt oder nicht. Man muss es ja nicht Hamburg kennen, um das zu lesen. Aber wenn man Hamburg kennt, dann ist man immer auf den Straßen dabei. Und sie hat so ein Gefühl für dieses Milieu und hat so ein Händchen dafür, diese Ungerechtigkeit in ihren Texten so hoch zu jessen, dass man auch dabei ist und die Fäuste ballt und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und man ist wirklich in the game. Man ist beim Lesen dieses Buches einfach mit dabei. Das ist wirklich super gut gemacht. Unterhaltungsliteratur, die wirklich, ja, kann man einfach wieder empfehlen.
Absolut. Das spielt ja 1913 und man weiß ja, Frauen hatten es nicht leicht früher. Aber dass das 1913 noch so war, wie es da geschildert wird, dass man im Grunde keine Chance hatte, sich von seinem Mann zu trennen. Selbst
vom gewalttätigen Mann.
Genau, selbst wenn der gewalttätig ist. Dass man einfach da ausharren musste in so einer Ehe. Das wird ja auch sehr genau erklärt, warum und wie da die Gesetze waren. Das fand ich auch unglaublich interessant.
Und es gibt wieder einen Cliffhanger, der ist nicht so stark, so stark wie bei Elbleuchten.
Ja,
also ich fand ihn bei Elbleuchten stärker. Aber man, es ist wieder so, dass man sich auf Band 2 freut.
Es war auf jeden Fall so, dass ich dachte, wie bitte, jetzt ist das Buch hier aufhören. Zu Ende?
Genau.
Wo ist Band 2? Will ich sofort lesen.
Im Nordwind. Miriam Georg. 592 Seiten ist bei Rowohlt als Taschenbuch erschienen für 14 Euro. Und Band 2, Katharina, erscheint im Oktober.
Ja, ich habe überlegt, ob ich vielleicht hätte da so lange warten sollen, damit ich beide hintereinander lesen kann. Ich weiß nicht, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich sag mal, das sind gut investierte 14 Euro.
Ja, das ist es wirklich.
Ja, alle Bücher, die wir in dieser Folge vorgestellt haben und die Informationen zum Bridgerton Memory findet ihr wie immer in den Shownotes. Da gibt es auch den Link zum Newsletter-Formular. Wir empfehlen dringend, diesen Newsletter zu abonnieren. Da schwatzen wir euch keinen Staubsauger auf, sondern erzählen Behind-the-Scenes-Geschichten, geben manchmal so extra Tipps zu Film, Funk, Fernsehen und zu noch mehr Büchern.
Und wir platzieren, wie ihr heute gemerkt habt, auch spontan ein Gewinnspiel, das uns dann noch hunderte Mails beschert, wie gerade die Sache mit der Urlaubspostkarte neulich.
Ja, also, das war auch ein sehr spontanes Gewinnspiel. Wir hätten niemals gedacht, dass so viele Menschen eine Urlaubspostkarte von uns haben wollen. Aber wir freuen uns und wir haben 15 Leute ausgelost, die von uns eine Postkarte bekommen werden. Lasst euch überraschen, wer es ist und von wem die Postkarte und aus welchem Land oder aus welcher Stadt sie kommen wird. Und für alle, die nichts bekommen, trotzdem vielen Dank für eure Mails. Die waren wieder ganz wunderbar. Wir lesen die auch immer alle und sehr gern. Wir können nur nicht allen und nicht so schnell antworten.
Wir geben aber alles.
Wir geben immer alles.
Ja, jetzt zweite Sommerhälfte. Ich bin gespannt, was da noch meteorologisch und literarisch auf uns wartet, Katharina.
Ja, meteorologisch und literarisch, das ist wieder sehr schön gesagt. Wir sind übrigens heute in einem sehr neuen Studio. Es gefällt mir sehr gut hier. Weiches Holz.
Als Tisch nicht nur so eine seelenlose Plastikgeschichte, sondern wirklich, also wahrscheinlich ist es auch Plastik, aber es fühlt sich an wie Holz.
Nee, das ist Holz.
Das ist Holz.
Das ist Holz. Das habe ich quasi mit eingerichtet.
Super. Ja, es ist ganz toll. Und hier sind sogar Kameras. Man könnte uns theoretisch sogar filmen und das aufzeichnen und sehen. Darauf verzichten wir heute nochmal, aber vielleicht ist das ja auch eine Option für die Zukunft.
Würdet ihr uns gerne sehen? So.
Also ihr müsst ganz sicher sein.
Vielleicht ausschnitthalber.
Ausschnitthalber, ja.
Ausschnittweise, wie sagt man?
Ja.
In Ausschnitten.
Genau. Wenn wir nochmal, wenn du sozusagen bei dem nächsten Regency-Schwerpunkt nochmal Bridgerton vertanzt oder so.
Sowas. Bei uns gibt es schon auch immer ein bisschen was Schönes zu sehen. Genau. Gucken wir mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Fragt ihr euch manchmal auch, wenn ihr die Nachrichten im Fernsehen oder im Radio verfolgt, was das alles mit euch zu tun hat? Ja, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Der stellt sich nämlich genau diese Frage. Jeden Morgen sprechen da zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Warum dauern Asylverfahren länger als von der Politik versprochen zum Beispiel? Kann man noch nach Spanien reisen, wenn dort Menschen gegen Massentourismus demonstrieren? Warum ist es wichtig für Deutschland, wer in Frankreich an der Macht ist? Ja, und zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Das ist wirklich spannend und bietet neue Einblicke. Hört mal rein in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link, den findet ihr auch in unseren Shownotes. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen.